Bubble Tea mit Carlotte Bru und Marlina Florentine Sternberg.
Aha. Hallo, hallo. Wir haben Gäste.
Ihr dürft jetzt auch was sagen. Ihr seid so voll eingeschüchtert.
Hallo.
Hi.
Wir hassen ja eigentlich Männer, aber es gibt ganz wenige Männer in unserem Leben, die wir nicht hassen, und die haben wir eingeladen.
Mega, geil, alle zwei Männer sind anwesend, die okay sind in Deutschland, weltweit.
Wir machen eine Bubble Tea Boyfriend-Folge.
Ja, also zumindest haben wir unsere Boyfriends mit eingeladen, weil wir...
Soft-Launch.
Also das Ding ist, wir wissen ja, dass ihr unseren Podcast nicht hört, aber wenn ihr ihn hören würdet, dann wüsstet ihr, dass wir extrem viel über euch reden.
Shit, Dan, ich glaube, wir müssten öfter mal reinhören, was weiß das Internet über uns.
Ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit, das Narrativ zu korrigieren.
Ja, ist alles gelogen.
Genau, also wirklich alles, was ihr bis jetzt gehört habt von uns, ist kind of the truth, also muss man auch mal ehrlich sagen.
Das ist auf jeden Fall eine verzerrte Perspektive.
Nein, ja, okay, also ich meine, wir können ja mal kurz zusammenfassen, was wir über euch erzählen. Immer wenn es irgendwie...
Gar nicht zusammenfassen.
Ja, also man kann...
es wird immer schlimmer. Ich glaube, wir sollten wieder gehen, Dani. Lass einen eigenen Podcast machen. Komm,
nur wir beide. Brauchen noch einen Männer-Podcast.
Heißt Bubble Tea 2. Folgt uns.
Bubble Tea, die Richtigstellung.
Okay, nein, also... wir sagen eigentlich nur nette Sachen über euch. Wirklich.
Das kann also, ich selber zeugen.
Gerade wenn es darum geht, dass wenn man irgendwie Thematiken hat, die im Dating-Bereich sind, dann sagen wir sehr oft, dass wir sehr froh sind, dass wir uns nie wieder Dating-Apps runterladen müssen. Und ich finde, das ist schon ein gutes Kompliment. Aber könnt ihr euch vielleicht erstmal...
Ist es das? Lass mal genau drüber nachdenken. Genau,
ich glaube auch.
Tolle Beziehung, einfach nur aus dem Grund, dass ich Dating-Apps nicht mag. Das ist der Haupt-Win für euch, ist, dass ihr...
Ja, okay. Also die Latte liegt so hoch, dass sie nicht keinen Bock mehr haben.
Wir sind besser, als Dickpics auf Tinder geschickt zu bekommen. Das ist die Bar, die wir hier gesetzt haben.
Ja, möchtet ihr euch einmal vorstellen?
Und euren Bubble Tea, den ihr habt dazu.
Ja, okay. Also wir haben ja alle Bubble Tea, ne?
Also hallo, mein Name ist Robin. Ich habe einen Litchi-Schwarztee mit Litchi-Boba. Und das ist tatsächlich auch der erste Bubble Tea, den ich je... Also nicht der jetzt spezifisch, aber das ist... Der erste Bubble Tea, den ich je getrunken habe, habe ich mit dir zusammen, glaube ich, getrunken.
Echt?
Und das war auch so ein Litchi-Tee. Ja, ich habe davor keinen Kontakt dazu.
Da hatten wir auch schon unseren Podcast.
Stimmt nicht ganz. Wir haben nämlich dann rausgefunden, dass ich schon mal ein Video gemacht habe, wo ich dann ein Bubble Tea getrunken habe. Das war der erste.
Nee, das hat mir aber wiederum eine Freundin von mir geschickt. Ja. Ganz random, was auch nichts mit unserem Podcast zu tun hatte. Aber kannst du noch sagen, was ist so dein Hobby oder so?
Mein Hobby? TikToks schauen, den Bubble Tea Podcast nicht hören, cute sein, das sind meine Hobbys.
Okay.
Von daher bist du aber eigentlich ganz gut hier aufgehoben, weil wir reden ja immer über TikToks und du hast heute auch eins mitgebracht, genauso wie mein Boyfriend Dani auch. Du darfst dich jetzt auch einmal vorstellen.
Ja, hi, ich bin Daniel, I guess.
Du guesst, dass du Dani...
I guess, ich muss mich jetzt auch... Mach so mein Bubble Tea, muss ich mir noch vorstellen. Ja. Ich habe Maracuja-Schwarztee. 30% Maracuja.
Nee, 30% Zucker.
Ach, 30% Zucker, okay. Mit Eis auch, okay, cool. Ja, ich liebe Maracuja. Das ist ein Fun Fact über mich.
Ja, ich liebe Litchi. Ist gut. haben wir uns gefunden hier.
Hobbys sind super schwer. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, wo keiner mehr Hobbys hat. Also
ich habe so viele Hobbys.
Außer Marlina.
Ja. Marlinas Hobby ist Hobbys haben. Das ist ihr Hobby.
Ja. Okay, dann stechen wir einmal alle hier rein, wenn wir schon unsere Stecher mitgebracht haben.
Hast du dir den vorher überlegt?
Nein, das war spontan. Okay, cheers auf diese Folge.
Scheiße.
Daniel kriegt's überhaupt nicht verkannt hin.
Aber du bist da hier in guter Gesellschaft, weil ich habe das am Anfang auch immer nicht hingekriegt.
Gut,
ja. Cheers. Auf uns und auf die nächsten 2 Stunden, die ihr uns zuhören dürft, wie wir TikToks besprechen.
2 Stunden?
Ja, wir haben überlegt, dass wir wahrscheinlich auch 2 Folgen draus machen. Marlina trinkt nur, weil sie weiß, dass sie das dann schneiden muss.
Also wir handeln das einfach sehr effizient ab.
Mhm. Ich habe übrigens Neptun-Senscher Grüntee mit Tapioca-Perlen. Und wir haben gerade eben schon überlegt, wonach schmeckt Neptun?
Warum heißt es auch Neptun? Ist das eine Frucht? Weil Maracuja und Litschi kann ich identifizieren. Was ist
Neptun? Aber Neptun, ist das nicht ein Meeresgott oder so? So ein griechischer? Ist
einfach Alge drin oder so.
Ja, oder es schmeckt so nach
Alge, Alge, Alge.
Aber schmeckt es denn gut?
Ja, schmeckt einfach nach Tee halt. Also.
Wenn man das googelt, wie Marlena das gerade hier macht, dann kommt man tatsächlich auch nur zu Seiten von dem spezifischen Bubble-Tea-Hersteller.
Ja, also ich konnte jetzt hier auf die Schnelle leider nicht herausfinden, was Neptun ist, aber es gibt anscheinend auch Neptun-Sushi. Aber wir haben uns gedacht, weil wir jetzt hier zu viert sind und wir eh so im Privatleben auch viel miteinander sprechen, machen wir das jetzt nicht wie sonst in den Podcast-Folgen, dass Carlotte und ich erstmal Ewigkeiten darüber sprechen, was so in unserem Leben passiert. Sondern jede Person darf jetzt einfach mal reihum eine Sache sagen, mit der sie er sich in den letzten Tagen viel beschäftigt hat oder was ihn irgendwie gedanklich bewegt hat. Und dann können wir da auch mal kurz drüber sprechen, über jedes einzelne Thema. Und dann steigen wir einfach ein mit den TikToks. Wer möchte anfangen? Ich weiß, Robin, du bist ganz heiß drauf.
Überhaupt nicht. Nein, das ist aber jetzt, was ich gerade gesagt habe, dass mich das tagelang beschäftigt hat. Das stimmt überhaupt nicht. Also es sind aber in den letzten 24 Stunden, in den letzten 24 Stunden sind so viele Dinge in meinem Leben passiert, die extrem aufregend waren.
Das stimmt.
Was? Hä, warum?
Also ich erzähle euch jetzt das Erste. Ich wurde gestern erpresst.
Was?
Nein.
Ja, wir sind nämlich gestern mit unserem Studio umgezogen. Also meine Firma hat quasi ihr Studio
deine Produktionsfirma. Umgezogen. Du hast eine Produktionsfirma.
Genau.
Ja, du bist jetzt hier 5 Minuten zu Gast und musst es direkt sagen.
Hä? Nein,
eine Firma. Hey,
das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, mit der Firma. Egal.
Ist das Teil der Story.
Auf jeden Fall haben wir über Check24 oder irgendwie sowas, Werbung, Hashtag, haben wir ein Umzugsunternehmen gebucht, das die beste Preis-Leistung und so weiter, und da sind noch viele Garantien dabei, etc. Also haben wir gedacht, machen wir darüber. Es hat erstmal damit angefangen, dass du irgendwie bei Check24 dazu buchst, ob du Halteverbot haben willst oder nicht für das Umzugsunternehmen, damit die quasi ihre Sachen in ihren Truck da parken können und so. Ich komme morgens hin, erstmal kein Halteverbotsschild irgendwo zu sehen, also dachte ich schon so, okay, haben sie anscheinend nicht gebucht, aber vielleicht haben sie sich ja, keine Ahnung, brauchen sie nicht, weiß ich nicht, ist das Auto klein, I don't know. So, dann kamen sie aber erstmal nicht. So.
Die kamen gar nicht.
Die kamen erstmal gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, kein Halteverbotsschild, die kommen nicht. Wahrscheinlich ist hier irgendwie ein Fehler und ist es irgendwie was Scheiße ist, weil am Dienstag muss alles raus sein, sonst ist der Vermieter pisst. So. Nächste Situation ist, die kamen dann irgendwie fast eine Stunde zu spät, haben dann auch sehr effizient alles in ihren Truck eingeladen, machen den Truck quasi vor meinen Augen demonstrativ zu, meinen, so ist alles eingeladen. Dann dreht der Chef sich zu mich um und sagt, jetzt brauche ich 500 Euro in bar.
Boah. Stimmt mal, du hast vergessen zu erzählen, dass sie auch noch ein Fenster kaputt gemacht haben.
Zwischendurch haben sie auch noch das Fenster kaputt gemacht. Das heißt, da muss jetzt auch noch ein Glaser kommen, bevor die Übergabe von der Wohnung ist, weil einfach eine komplette Glasscheibe kaputt ist.
Vielleicht hat er dafür die 500 Euro gebraucht.
Genau, es war 500 Euro in bar. Und ich so, ja, hey, also das machen wir über Check24 auf Rechnung und so weiter. Ne? Also das Bezahlungssystem funktioniert auch darüber und so. Und wenn du deine Leute hier schwarz bezahlst, ich kann das nicht machen. Ja. So, wie du da mit dem, aber ich überweise dir das Geld und dann wie du damit umgehst, ist nicht mein Ding. Aber wir haben extra das über eine Plattform gemacht, weil wir das halt auch steuerlich und so weiter alles sauber machen müssen. Keine Ahnung was. Ne? Und er so, nee, ich kann dir eine Quittung dafür geben. Und ich so, ja, okay, wenn du es lieber bar haben willst, dann, aber eigentlich ist es halt so nicht abgemacht. Okay, gut, gib mir eine Quittung. Habe ich halt 500 Euro schnell abgehoben, den gegeben. Und dann sind sie erst losgefahren und haben die Sachen rübergebracht. Aber die haben quasi unsere Sachen hostage gehalten, bis sie Bargeld bekommen. Quittung habe ich dann natürlich in dem Moment erstmal nicht bekommen, weil er meinte, kann er jetzt doch nicht, nachdem er die 500 Euro hatte. Dann haben sie die Sachen rübergefahren. Und jetzt am Ende habe ich auch eine Rechnung bekommen. Es war alles in dem Moment sehr, sehr, sehr shady und ich muss jetzt ein Fenster reparieren. Das war das Erste. Spannend.
Aber darf ich nachfragen, wieso wollte er nochmal 500 Euro? War das irgendeine Anzahlung oder war das literally einfach so, gib nochmal 500 extra?
Das war das Ding, wo ich auch nicht sicher war, weil sozusagen, also meine Sorge war, die zocken uns irgendwie ab und gehen dann über den Check24-Support und sagen, hey, die haben uns nicht bezahlt oder sowas und dann zahlen wir nochmal 500 Euro drauf oder sowas. Mhm. Aber ich habe das jetzt alles ja auch mir dann belegen lassen durch Nachrichten und so, also keine Ahnung. Aber es war in dem ersten Moment, hat es sich wirklich angefühlt wie, shit, die haben unser ganzes Zeug in ihren Truck eingeladen und jetzt wird erstmal erpresst, dass wir mehr Geld dafür zahlen, dass sie unsere Sachen wieder freigeben und umziehen und so. Also es war richtig shady und
so ein Umzug ist ja eh auch immer schon so stressig,
finde ich.
Ja, vor allen Dingen, also du hattest ja auch erzählt, dass du da alleine warst.
Ich war da allein und die waren zu fünf.
Ja, ne? Also und die sind so, gib 500 Euro, gib mir 500 Euro jetzt. So. Was macht man denn dann?
Ja.
Ja, und das hat dich beschäftigt. Okay. Dich hat aber noch was beschäftigt, wo du ganz scharf drauf warst, das jetzt
zu erzählen. Hey, war ich überhaupt nicht.
Doch.
Ja, also okay, jetzt setze ich es auf. Wir haben bevor wir diesen Podcast aufgehört, da sind zwei Dinge passiert heute Morgen sogar. Bevor wir diesen, das bewusstlose Kind. Ey, also wir haben heute einen richtig actionreichen Tag gehabt. Als allererstes haben wir zusammen mit Karl Lauterbach gefrühstückt.
Ja, also wir haben mit dem an einem Tisch gesessen, der hat uns eingeladen, spontan, der hat uns halt in dem Café gesehen, gesagt so, ey, ihr seht voll sympathisch aus, seid ihr geimpft?
Also Karl Lauterbach saß tatsächlich im selben Café wie wir und ist dann, das ist nicht mega news, aber was ich interessant fand, ist, dass halt das Café quasi dadurch unter Polizeischutz stand für den Zeitraum, in dem wir da drin waren. Da waren halt zwei Leute mit Knopf im Ohr.
Echt?
Die ihn halt immer noch. Er ist ja nicht mehr Minister, aber ich glaube wegen den ganzen Corona-Leugnern. Das fand ich richtig krass, weil wir waren ja da so morgens einfach zum Frühstücken nett in einem Café und der Typ einfach nur, weil irgendwie Corona-Leugner ihn immer noch hassen, muss an einem Samstagmorgen frühstücken gehen unter dem Schutz von halt Polizeibeamten. So.
Ja, das ist echt crazy.
Ja, und Christian Drosten fährt einen halt einfach mit dem E-Scooter ohne Polizeischutz vorbei.
Was war das mit Tim Melzer? wir sind aus irgendeinem Grund sind wir auch schon zweimal Christian Drosten auf Lime-Scootern begegnet.
Wirklich?
Ja.
Wie geil. Ja, und ich habe den auch noch mal im Bahnhof auch neulich gesehen. Ja, aber was hat euch so beschäftigt? Dani?
Jetzt haben wir von dem bewusstlosen Kind gar nicht erzählt.
Ja, das ist auch nicht so spannend. Aber mich hat es nicht beschäftigt.
Okay, mich hat es beschäftigt. Also wir sind vorhin mit der U-Bahn gefahren, dann danach quasi. Und dann ist so eine Frau zum Fahrer von der U-Bahn gegangen und meinte so, ey, da liegt ein bewusstloses Kind, was nicht reagiert.
Und ich dachte halt, da liegt so ein Baby, um das sich niemand kümmert. Und habe halt schon so gedacht, fuck, niemand reagiert.
Der Fahrer hat sie einfach komplett ignoriert. Also der ist kurz rausgegangen, weil irgendwas an der Tür nicht funktioniert hat. Da hat sie die Gelegenheit genutzt, ihn anzusprechen. Und er hat es einfach ignoriert und ist wieder zurück in sein Fahrerhäuschen gegangen und weitergefahren. Und sie so, hört er, also, was stimmt mit ihm nicht? Der hört einfach nichts. Und ist dann wieder nach hinten gelaufen zu dem Kind. Und wir so, okay, shit, was machen wir jetzt? Ich habe es mal so von hinten sehen können. Und dann waren da so Leute in so blauen Westen, so die sonst immer in den U-Bahnen kontrollieren und so. Mhm. Und einer von denen hat sich der Situation dann angenommen und irgendwie dieses Kind gerüttelt, bis es halt aufgewacht ist. Und wir dachten halt so, es ist, keine Ahnung, vierjähriges Kind oder sowas.
Ja.
Aber der war halt irgendwie 12 oder sowas, war schon minderjährig. Mhm. Und der war halt drugged out of his mind, so. Oder?
Really?
Also der war richtig so, ist da so ein bisschen lang getorkelt und dann haben sie den draußen auf eine Bank gesetzt und dann ist der auch wieder auch so richtig so den Kopf nach hinten gesackt und hat wieder die Augen zugemacht. Also ich habe keine Ahnung, was mit dem los war. Vielleicht kann es auch sein, dass er eben, keine Ahnung, ich dachte schon so, gerade auf irgendeinen Medikamenten-Ding kann er auch irgendwie sein, muss jetzt nicht unbedingt Drogen gewesen sein, aber der sah wirklich so aus, als wäre ein besoffener 12-Jähriger.
Krass.
Hm. Ja, Berlin. Halt, ne?
Ja.
Ja, ja. Berlin, dann machen wir jetzt einen Themencut zu Hamburg, weil Dora, wenn das ja jetzt auch gerade schon angeteased hast, Tim Melzer. ich wohne ja jetzt aktuell in Hamburg. Haben wir auch in unserer letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Da war ich ja gerade irgendwie einen Tag da. Und ja, ich habe Tim Melzer gesehen und ich hatte einen Fangirl-Moment, weil ich liebe Tim Melzer und ich ich sehe immer seine Kochsendungen. Und dann habe ich das auf Instagram gepostet und dann haben mich sehr viele Nachrichten erreicht, dass es anscheinend so voll die Common Experience ist, überhaupt Tim Melzer zu sehen in Hamburg in der Schanze, dass der da dauernd rumhängt. Und aber auch, dass apparently sehr viele Leute bereits von ihm mit seinem Lastenrad umgefahren wurden.
Umgefahren? Wirklich umgefahren?
Ja.
Oder so fast
umgefahren? Ja, ich glaube so fast. Ich glaube, es ist nicht irgendwas Justiziables so, aber so, ja.
Pass auf, der hat gute Anwälte.
Ja, eben, deswegen. Ich glaube, man muss sich keine Sorgen um sein Leben machen.
Aber sehr nachhaltig, dass er mit Lastenrad durch die Gegend
fährt. Ja, finde ich auch irgendwie cute. Mhm. Ja, und Hamburg, ja. Da habe ich noch keine 12-jährigen Passed-out gesehen bisher.
Ja, in München übrigens auch nicht.
Ja, weil stimmt, du bist ja in München die ganze Zeit.
Ja.
Dani besucht mich jetzt zum ersten Mal in Hamburg. Am Montag fahren wir zusammen nach Hamburg.
Ja, ich bin ja nicht das erste Mal in Hamburg. Ich war ja auch schon mal in Hamburg auch für ein Praktikum. Ja,
das stimmt und das ist auch mega cool und beeindruckend.
Was soll das denn jetzt? Also ich muss gehen.
Du hast das so betont, so als wäre das irgendwie so, als würde ich dich so roasten damit, dass ich jetzt sage, dass du mich das erste Mal besuchst. So. Aber es geht ja nur darum, dass du jetzt halt die letzten zwei Wochen noch in München warst, während ich schon in Hamburg war. Und ich freue mich, dass du endlich kommst.
Okay, gut. Hätte man das auch geklärt.
Ja.
Cool, jetzt haben wir alles Spannende abgehandelt.
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Dani, hast du auch noch was zu erzählen?
Was mich beschäftigt?
Ja, hat dich beschäftigt?
Boah, mich beschäftigt vieles. Aber also ich habe jetzt niemanden auf der Straße getroffen, den ich irgendwie cool fand. Wen ich öfter mal sehe. Ah nee, Quatsch. Ich war letzte Woche auf der Bavaria Filmstudio Party in München. Und das ja in diesem Filmstudio, also Bavaria Filmstudio kennt ihr wahrscheinlich.
Hast du dich da reingeschmuggelt eigentlich?
Genau, ich habe mich da reingeschmuggelt. Das war halt nicht lustig. Also ich war mit einem Kumpel unterwegs und seine Freundin ist eben so Drehbuchautorin. Und sie war auf dieser Party und sie meinte so, ihr kommt da niemals rein. Das sind zwei Security-Verteidigungslinien, ja, von Sekus. Und
stimmt, aber wie habt ihr es dann gemacht? Weil ich weiß noch, dass ich dabei war, wo sie meinte, dass es so schwierig ist. Und ich war so, okay, it's not gonna happen.
Ja, also wir sind dann hingefahren, gegen ja, einen bösen Rates sozusagen, dass wir da niemals reinkommen. Und so 150 Meter vom Eingang kam uns so eine ältere Dame entgegen und ich war natürlich so, hey, wieso gehst du denn? Das ist nicht eine geile Party. Und dann hat sie zu mir so gesagt, nein, es ist eine tolle Party, aber ich bin ja schon seit 7 da, also es war schon so 10:30. Ja, aber ich muss jetzt nach Hause. Aber ihr geht mal rein, viel Spaß. Und dann war ich so, hold up. Ich habe halt kein Bändchen, ich bin nicht auf der Liste.
Ich kann gar nicht rein.
Ich kann da gar nicht rein. Und dann hat sie so, ja, und dann hat sie so an ihr Handgelenk geguckt. Und ich habe an ihr Handgelenk geguckt und ich habe nicht die Uhr geklaut, nein, sondern ich habe das Bändchen dann abgezogen von ihr. Das ging recht einfach und habe es dann.
Also sie hat dir das angeboten. Du hast ja, jetzt nicht einfach so eine
Dame. Nein, ich habe dann gesagt, ja, dürfte ich das haben natürlich. Und dann war sie so, ja, aber wie kriegt man das ab? Und dann haben wir es halt easy abgezogen. Und ich habe das dann mit Nagellack geklebt, an mein Handgelenk sozusagen. Und
warum hattest du Nagellack dabei?
Weil ich ein moderner Mann bin, Marlina. Was ist das für eine Frage? Nein, ich lackiere mir ja oft die Fußnägel. Ich lackiere mir die Fußnägel nicht so aus feministischen Gründen, sondern ich hatte mal schlimm Nagelpilz. Das war wirklich schlimm. Das war in meiner Zeit in Hamburg tatsächlich, vor 3 Jahren.
Ich muss das noch einmal kurz betonen, ich bin nicht woke, ich habe nur Nagelpilz.
Ja, vielleicht ist das ja bei vielen linken, also in Anführungszeichen linken Männern einfach auch, dass die einfach Nagelpilz haben. Man weiß es ja nie, ne? Don't judge a
cover. Aber hast du immer noch Nagelpilz?
Judge a book by its cover. Nee, habe ich nicht mehr.
Wegen dem Nagellack.
Ich habe nur noch den Nagellack sozusagen.
Lifehack.
Genau, und dann habe ich das einfach so gedingst, ja, an mein Handgelenk rangeklebt. Und dann sind wir auf diese Party gekommen tatsächlich. Also wir wurden noch so ganz kurz aufgehalten von den Frauen am Empfang. Die haben so uns hinterhergerufen, ja, hallo? Und dann war ich so, hallo? Und habe halt so mein Handgelenk in die Höhe gehalten und habe so gewunken damit. Und dann hat sie kurz verdutzt geschaut, weil sie uns ja nicht gesehen hat. Also es war das erste Mal, dass sie uns natürlich gesehen hat. Und ich habe so getan, als wäre ich halt schon vor lange auf dieser Party, war jetzt kurz draußen. Jetzt gehe ich wieder rein, habe so telefoniert. So, ich habe fake telefoniert.
Ja, aber was ist mit der anderen Person? Ich war doch zu zweit da.
Ja, wir haben noch ein Bändchen von innen. Hat uns noch eine Freundin das mitgebracht.
Okay.
Ja. Und das war richtig cool. Konstantin Film, wenn ihr das hört, danke. War eine geile Party.
Und nächstes Mal schreibt doch Dani Hinz einfach direkt auf die Gästeliste.
Ja, genau.
Ist einfach geblockt für immer, weil er das hier in diesem Podcast erzählt hat.
Aber es war eine coole Party. Free Drinks, kostenlos Essen, Catering, alles. War richtig cool.
Ja, und vor allem dich hat es ja auch inspiriert. Du meinst ja jetzt danach, dass du dir sowas für Journalismus wünschen würdest.
Ja, das ist ein Problem. Journalismus gibt es nicht so coole Partys, so mit Free Drinks und alles. Es gibt nicht mal irgendwelche coolen Partys.
Oder wir sind nicht eingeladen.
Oder es gibt dann dieses Zeit-Sommerfest oder was. Whatever, und da darfst du halt nicht hin, obwohl du denen halt auch das Blatt irgendwie mal ein paar Seiten vollschreibst, ein paar Mal im Jahr, aber die laden dich halt nicht ein, du darfst da nicht hin. Und das finde ich halt viel cooler an der Filmbranche, dass man da halt immer so sich connecten kann und so dann Sympathien aufbaut und nicht so gezwungen, ich bin jetzt nächste Woche in Hamburg, ich habe so 16 Kaffee-Dates, Lunch-Dates, und das ist ja aber dann auch immer so gezwungen, weil ich dann so schreiben muss, hey, ich bin jetzt in Hamburg, so, hast du vielleicht Lust, dich kennenzulernen auf einen Kaffee? Und das ist so irgendwie so nicht so easy going.
Das ist der Grund, warum die beiden nicht mehr auf Tinder sein wollen.
Ja, damit man nicht mehr von so weirden Dudes angeschrieben wird.
Hey, willst du das Bock auf den Kaffee?
Ja, hast du das auf dem Kaffee?
Ich bin zufällig in Berlin.
Ja. Ich habe aber tatsächlich auch was mitgebracht, was mich beschäftigt hat, weil ich glaube, ich muss mich entschuldigen, auch öffentlich bei dir, Carlotte.
Warum?
Weil ich glaube, ich habe dich gegaslightet. Ich würde aber gerne, um das Thema aufzumachen, Dani erstmal eine Frage stellen. Dani, hast du gedacht, dass in deinem Erwachsenenleben Treibsand eine viel größere Rolle spielen wird, als es tut?
Treibsand?
Ja, oder auch so Bermuda-Dreieck oder so.
Hey, darüber haben wir ja schon mal geredet, ne?
Ja, ich möchte ganz gerne mal, dass Dani die Frage beantwortet.
Boah, habe ich das gedacht? Also, ich, ja, vielleicht, wahrscheinlich.
So als Kind.
Ja, ja. Lass mich kurz überlegen.
Also hattest du als Kind Angst vor Treibsand?
Ja, wahnsinnige Angst.
Ja, ne?
Ja,
natürlich.
Ja. So, und also, Carlotte, wir haben ja darüber gesprochen. Mhm. Du kamst irgendwie um die Ecke und meintest, du hättest eine Liste erstellt, wo Sachen draufstehen, wo du als Kind dachtest, dass die später in deinem Erwachsenenleben viel relevanter sind, als sie dann eigentlich waren, und hast halt irgendwie so Sachen wie Treibsand oder Bermuda-Dreieck draufgeschrieben. Ja. Jetzt habe ich, als ich mir die Nägel schön machen habe lassen, ein paar Folgen von dem Ralf Kaspers Podcast Ralfs relevante Rätsel gehört. Und da gibt es eine Folge, da geht es ums Bermuda-Dreieck und Area 51 und so. Und Ralf Kaspers sagt in diesem Podcast, er habe gedacht, dass er habe als Kind gedacht, dass Treibsand in seinem Erwachsenenleben eine riesige Rolle spielen wird. Und da dachte ich so, fuck, ich habe Carlotte übelst gegaslightet und ausgelacht, dass die hier meint, so, ja, Treibsand. Ich dachte, das wäre voll wichtig später. Und dann habe ich Robin gefragt, was hast du gesagt?
Nee, das Ding ist, du hast dich gefragt, hat das Bermuda-Dreieck in deiner Kindheit eine große Rolle gespielt? Hast du davon Angst gehabt? Und dann meinte ich, ja, und Treibsand.
Ja,
und
aber es war bei dir auch Treibsand.
Ja.
Und dann bist du aus einem Wolken gefallen, weil ich auch von mir aus selber Treibsand gesagt habe. Und dann haben wir das gegoogelt und das allererste, was uns angezeigt wurde, war ein Reddit-Thread, wo jemand aufgelistet hat, so, was sind die Dinge, von denen du in der Kindheit gedacht hast, dass sie eine größere Rolle in deinem Erwachsenenleben spielen? Und die Top-Kommentare waren alle Treibsand, das Bermuda-Dreieck.
Ja, und stimmt, es kann auch sein, dass es bei Ralf Kaspers im Podcast beim Bermuda-Dreieck war und gar nicht Treibsand. Oder es war beides, I don't know, aber irgendwas in dieser Kategorie.
Ja.
Und dann haben wir uns halt auch gefragt, warum ist das so? Also, weil ich persönlich, ich habe mich auch irgendwie, hatte ich mal so eine Zeit, da habe ich aber schon viel im Internet gehangen, habe ich auch ganz viel mich irgendwie so mit Bermuda-Dreieck und sowas befasst. Aber Treibsand, ganz ehrlich, ich hatte nicht mal eine große Ahnung, was Treibsand überhaupt ist. Und unsere Theorie war, wo ich aber sagen muss, auf dich trifft das halt auch vielleicht nicht so unbedingt zu, dass Leute, die dachten, Treibsand würde eine riesige Rolle in ihrem Leben spielen, extrem viele Cartoons geguckt haben.
Oder halt so Indiana Jones und so Filme, in denen das halt eine Rolle gespielt hat. Und du hast nur Sesamstraße geguckt?
Nee, ich habe nicht mal Sesamstraße geguckt. Ich habe Sendung mit der Maus und Löwenzahn geguckt.
Ja,
und da gab es keinen Treibsand.
Ich glaube, Kinder, die weniger verantwortungsbewusste Eltern haben, hatten mehr Angst vor Treibsand. Das ist die Theorie.
Ja.
Also ich habe ich glaube, ich habe solche Sachen dann immer über Mythbusters. Kennt ihr das
noch? Ja, klar. Ja,
ja, so, da habe ich...
Ich kenne das auch nicht.
Okay, aber das ist dann ist das der Grund.
Ja, aber warum hat dann Carlotte auch Angst vor Bermuda-Dreieck und Treibsand gehabt?
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man auch schon im Kinderalter dann so mit anderen spricht, im Kindergarten oder so, und dadurch halt so eine Knowledge auch weitergegeben wird.
Ja, okay, und meine Friends waren halt auch alles so ARD-ZDF-Kika-Leute, die auch nur Löwenzahn und Sendung mit der Maus geguckt haben. Ja, da gab es keine Cartoons.
Ich habe ja eigentlich auch nicht so viel gucken dürfen. Nur bei meiner Oma habe ich das dann immer gemacht, heimlich quasi.
Ich auch, ja.
Und, aber ich habe viel gelesen. Ich habe auch viel so 3 Fragezeichen gelesen. Und so. Vielleicht kommt das, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Treibsand bei 3 Fragezeichen in mehreren Büchern eine Rolle spielt.
Ja.
Oder so.
Okay.
Also ich hatte eine sehr anti-autoritäre Erziehung genossen, aber nicht, weil das aktiv von meinen Eltern entschieden worden ist, sondern weil die einfach keinen Bock hatten auf Erziehung. Nein, Spaß. Also
same.
Ich durfte alles gucken und ich habe ja auch
Jurassic Park und Herr der Ringe mit 4, 5 Jahren geguckt. Also, aber ich habe halt nicht Indiana Jones geguckt, ich habe keine Cartoons geguckt. Ich habe nie irgendwas geguckt, wo Treibsand eine Rolle gespielt hätte.
Ich habe Ice Age geguckt und ich weiß noch, dass es für mich richtig schrecklich war und dass ich als Kind voll geheult habe bei Ice Age die ganze Zeit. Ich finde, das ist viel zu schrecklich für Kinder.
Ice Age ist überhaupt, also wirklich, das ist ja wirklich
Doch, wo dieses kleine Nuggettier in so einer Schneelawine.
Okay, Robin, du bist Vater, wie schätzt du das ein?
Wie alt warst du da?
Boah, ich würde sagen so 5, 6.
Ja, okay. Ja.
Kann schon gruselig sein.
Ich war auch,
und jetzt stell dir mal vor, das kleine Eichhörnchen oder was das ist, wäre in Treibsand untergegangen. Traumata.
Ja.
Ja. Okay, aber ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Ich habe jetzt festgestellt, dass es doch für viele Leute eine Relevanz hat und ich nicht immer nur von mir selbst ausgehen kann und das sehr egoistisch auch von mir war.
Ich nehme deine Entschuldigung an.
Danke.
Mögest du in Treibsand versinken.
Gut, dann können wir jetzt anfangen, TikToks zu besprechen.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Ich kann anfangen.
Okay.
Gut, Carlotte fängt an.
Gott, ich bin so gespannt, weil jetzt ja einfach so vier verschiedene Leute sitzen, die auch ganz verschiedene Sachen gucken.
Was, wenn wir alle das Gleiche mitgebracht haben?
Das glaube ich nicht.
Das denken wir halt übelst auf.
Ja, aber diesmal glaube ich das nicht.
Okay, es ist jetzt auch nicht so highly debatable. Ich will das nur so als Anschluss nehmen.
Darf ich denn nochmal Abend oder nicht?
Ich habe leider keine SIM-Karte aktuell.
TikTok?
Auch nicht. Wurde ich gesperrt. Instagram habe ich auch Bann bekommen.
YouTube
wurde ich gerade entfernt.
Darf ich denn nochmal Abend oder nicht?
Ich habe leider.
Okay, du musst jetzt noch vorlesen, was da draufsteht, oder?
Genau, das ist so eine Szene, wo halt Leute irgendwie auf der Arbeit sind und darunter, also die reden miteinander und darunter steht, wenn der Arbeitskollege plötzlich privat etwas machen möchte. Und dann halt dieses Gespräch.
Kann ich direkt was dazu sagen? Ich kann so gar nicht damit relaten, weil...
Du warst noch nie irgendwo angestellt?
Ich war noch nie irgendwo angestellt.
Ey, das ist so gut.
Ja, ich bin halt einfach selbstständig. Ich sitze so in meinem eigenen Kämmerchen. Naja gut, ich habe jetzt ein Büro, aber da... Ja, das vorbei. Das ist schon sehr kollegial. Wir machen auch immer was so miteinander. Aber sind ja alle gleichgesinnt sozusagen und nicht irgendwie random in so einem Corporate-Job irgendwo, wo man so random zusammengewürfelt wird.
Also ich glaube, in dem TikTok geht es ja schon darum, dass Leute, von denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt, mit denen man so privat Kontakt haben möchte, im Arbeitsumfeld einen dann fragen, hey, wollen wir mal abhängen? Und man dann da aber schlecht rauskommt, weil was sagt man denn einer Person, der man auch tagtäglich begegnen muss? Mhm. Nee, sorry, du, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf dich. Mhm. Ja.
Ja. Aber ich muss das ich kann leider überhaupt nicht mitreden. aus dem ähnlichen Grund wie Dani. Also ich habe einfach keine Leute, die mit mir rumhängen wollen, weil ich in jedem Job, den ich je hatte,
einfach extrem unbeliebt warst.
ein riesiges Arschloch war. Und deswegen hat mich das noch nie irgendjemand gefragt. Nee, weil ich in jedem Job, den ich je hatte, seitdem ich 20 bin oder sowas, war ich der Chef.
Ja, und ich musste dir auch erstmal erklären, dass deine Angestellten nicht deine Freunde sind.
Das musstest du mir nicht erklären.
Doch, das muss ich dir erklären.
Das sind die Lügen, die diesen Podcast erzählen werden.
Ich merke schon, wie das hier gespielt wird.
Naja. Nee, aber wie ist das dann, wenn man Chef ist? Und dann hast du schon mal jemanden gefragt, ob der mit dir sowas unternehmen will?
Nein. Aber also weil ich keinen Bock habe, was mit
Leuten zu unternehmen, einfach allgemein.
Genau. Nein, also das sind alles sehr nette Leute. Aber weil es, ich glaube, von mir aus ultra weird wäre.
Ja eben, aber ist das nicht voll scheiße? Also du bist dann der ja jetzt voll, also durch deine Rolle halt eingeschränkt, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch eine weirde Dynamik, oder? Also ich meine, ich bin mir dessen ja auch bewusst. Also,
ja.
So, das ist die Person, die im Zweifel darüber entscheidet, ob du einen Job hast oder nicht, die sehr viel Macht in irgendeiner Form ja auch hat in deinem Leben. Und die Person ist dann so, hey, lass Freunde sein außerhalb der Arbeit. Was nicht bedeutet, dass sie das nicht will. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Leute, die für mich arbeiten, irgendwie zusammen halt außerhalb der Arbeit rumhängen, dann gibt es einen Teil von mir, der auch so denkt, so, oh, ist irgendwie ein bisschen. Oh.
Ja,
oh.
Ja, check ich.
Aber sozusagen, aber nicht, weil ich dann denke, so, ich soll sagen, irgendwie, boah, die hätte mich einladen müssen oder ich möchte mich, dass ich mich in irgendwie einer Situation da inserten möchte in einer Form, die dann ist, bin mir darüber bewusst, dass das keine gute Idee ist und das ist auch irgendwie, also, deswegen, falls das jetzt jemand hört, der für mich arbeitet, ich möchte damit nicht sagen, dass ich gerne eingeladen werden würde, sondern es gibt aber einen Teil von mir, der denkt, in einer anderen Welt sozusagen, hätte ich das vielleicht haben können, habe ich aber nicht.
Ja, weil ich meine, das ist ja auch voll schwierig, gerade wenn man halt vom Alter auch sehr nah an den eigenen Mitarbeitenden dran ist und nicht irgendwie 20 Jahre älter ist. Weil ich finde, das ist halt gerade so in so einem beruflichen Kontext, macht halt Alter total viel. Also weil mit einer gleichaltrigen Person, die aber höher gestellt ist als ich und meine Vorgesetzte ist, hänge ich auch ab. Mhm. Also, weil wir halt, also gut, ich meine, ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, ist es deine Redaktionsleitung und du bist die Redakteurin versus, das ist jetzt irgendwie Chef da oben, weil ich bin halt auch so eine Person und das ist halt auch was mir schon öfter auf die Nase gefallen ist. Ich möchte nicht mit meinen Chefpersonen befreundet sein, das heißt, ich werde der Person auch nicht in den Hintern kriechen oder so gekünstelt rumkumpeln und das machen halt viele. Ich bin der Meinung, du kannst nie neutral mit deinem Chef wirklich befreundet auch sein, weil da, selbst wenn du nicht aktiv einen Hintergedanken hast, wirst du davon auch immer was aktiv haben. Und wir wissen ganz genau, dass halt Leute, die mit ihren Chefpersonen irgendwie Friends sind und dicke sind, da auch bevorzugt werden. Und wenn du dann halt eine Person bist, die einfach nur ein professionelles Verhältnis mit der Chefperson haben möchte, dass auch gerade vor allen Dingen Männer damit nicht klarkommen. Also das ist leider echt irgendwie was, das habe ich in meinem Berufsleben auch in verschiedenen Konstellationen schon bemerkt, dass vor allen Dingen männliche Chefpersonen nicht damit klarkommen, dass du halt einfach nicht mit denen so rumkumpeln möchtest. Aber halt mit allen Leuten, die auf der gleichen Ebene sind wie ich, bin ich halt super gerne befreundet. Aber wir sind halt auch alle in einem beruflichen Umfeld, wo meistens sehr coole Leute sind. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du dann da irgendwie FOMO hast. Gerade wenn es halt einfach coole Leute sind, die in einem ähnlichen Alter sind, die irgendwie ähnliche Interessen haben. Und man, wenn man halt nicht in der Chefposition wäre, würde man natürlich auch eingeladen werden und da rumhängen, ne?
Nee, dann kommt immer noch dazu, dass ich ein riesiges Arschloch bin. Also dann.
Aber ich habe mich halt auch gerade gefragt, weil zum Beispiel bei mir ist das voll anders als bei dir, Marlina. Ich bin voll gerne mit den Chefs auf so einer persönlicheren Ebene, weil ich, glaube ich, eher einfach ein Problem so mit Autoritäten habe und das Gefühl habe, diese Hierarchieebene nicht so sehr beachten zu müssen, wenn wir uns irgendwie auch gut verstehen. Und weil ich auch eh immer das Gefühl habe, dahinter ist ja irgendwie auch ein Mensch und ich begegne einfach dem Mensch und nicht dieser Rolle. Aber ich weiß nicht, so, ich glaube, es ist auch eine sehr subjektive Erfahrung oder ja, Perspektive darauf oder wie man damit umgehen mag, weil ich habe tatsächlich jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es anders war als das, was du beschreibst, dass es Chefs gibt, die diese Distanz voll wollen und die voll dieses so als Chef betrachtet werden wollen und die das dann gar nicht mögen, dass ich so bin irgendwie. So, ja, wenn du willst, können wir gerne mal Mittagessen gehen. So finden die irgendwie halt nicht so cool dann, weil die sich so denken, hey, ne, du hast mir irgendwie, du bist nicht auf der Ebene, um mit mir Mittagessen zu gehen. So. Also ich finde, das geht auch in die andere Richtung und deswegen habe ich mich gerade gefragt, als Frage an dich, Robin, wie du dir das wünschen würdest. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Chef und alle behandeln mich mit so Samthandschuhen, würde ich halt auch voll unchillig finden. Also dann würde ich es irgendwie lieber haben, wenn Leute so ehrlicher zu mir sind oder irgendwie da mehr auf so einer so, I don't know, vielleicht Friends-Ebene, aber so Friends-Ebene, dass man halt einfach ja einem auch Klartext gegenüber reden kann und nicht so dieser untergeordnete.
Voll. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem Privaten und dem Beruflichen. Ne? Also auf einer beruflichen Ebene ist es mir ultra wichtig, dass die Leute, die mit mir arbeiten, die für mich arbeiten, wenn man es so sagen möchte, quasi, dass diese Leute mich nicht in so einer Autoritätsposition, also soweit es natürlich möglich ist, ne? Du wirst sie immer irgendwie haben, aber so weit wie möglich die nicht sehen und das Gefühl haben, ich kann dem Typen alles sagen, der schreibt mich irgendwie nicht an, nur weil ich den irgendwie kritisiere, heißt das nicht, dass ich meinen Job verliere und so weiter. Also das ist schon eine kollegiale Zusammenarbeit ist, wo ich nicht irgendwie hierarchisch in irgendeiner Form, zumindest in der Zwischenkommunikation, so ich glaube, so ganz verkriegen ist auch einfach schwierig, weil die Macht ist halt trotzdem da, aber so da bin ich mir auch drüber bewusst. Aber so gut wie möglich nicht, da möchte ich zumindest Leuten, die für mich aber nicht das Gefühl geben, so ich Chef, so du nix, so ja. Diese Art von so Mensch, die es ja auch da draußen irgendwie gibt oder so. Das ist mir super wichtig, dass es dann da ist. Aber da, unabhängig davon, dass ich quasi im Arbeitsleben sozusagen lieber so ein kollegiales Verhältnis habe, ist es auch komplett okay zu sagen, ich möchte trotzdem im Privaten nicht mit meinem Chef rumhängen. So.
Ja, checke.
Ich kann dazu wirklich gar nichts beitragen. Ich habe gar keine
Ahnung. Schön, dass du hier bist. Ja, einfach schön, dass du da bist. Nein,
ich ist finde, super. Ich finde schon, dass du auch was beitragen kannst, weil man kann ja dieses TikTok jetzt auch nochmal irgendwie ein bisschen weiterdenken und um die Ecke denken. Und ich finde es halt, und darüber haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast gesprochen, irgendwie mega krass ist in unserer Branche, dass so ein Ding ist, dass man so viel auch von seinem Privatleben und von seiner privaten Energie da reinstecken muss, in dieses Networking und Kaffee trinken gehen und so. Mhm. Und das hast du ja eben noch erzählt, dass du genau das auch machst.
Ja, aber für mich ist das eine andere Ebene, wenn ich weiß, dass ich projektbezogen mit jemandem arbeiten möchte und das ist ja nicht wirklich mein Chef in dem Sinne.
Aber möchtest du oder brauchst du einfach das Geld?
Ja, natürlich brauche ich Geld, irgendwie. Aber ich möchte, ja, ich mache ja auch lustige, coole Dinge irgendwie, schreibe irgendwie lustige Texte und oder auch sehr ernste Texte. Aber ich finde, diese Person ist ja, also klar, sie gibt mir den Auftrag, aber ich arbeite ja auch irgendwie mit ihr auf einer Augenhöhe zusammen, weil sie mir dann Feedback gibt oder wir zusammen besprechen, wie gehen wir an den Text heran, wie gehen wir, ja, wie gehen wir das an. Und dann ist es überhaupt nicht so ein Chefverhältnis aus meiner Sicht.
Ja, also das jetzt bei allen Freelance-Jobs, weil ich bin ja jetzt auch solo selbstständig seit 2 Wochen und in allen wirklich Freelance-Projekten, wo ich ja auch mit Chefpersonen zum Teil zusammenarbeite, da ist es für mich aber auch irgendwie was anderes, weil ich bin nicht so abhängig von denen. Und dann kann ich auch viel besser auf einer Buddy-Ebene, aber es ist ja trotzdem professionell arbeiten. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage so, ey, lass mal einen Kaffee zusammen trinken gehen, so, ne? Aber es ist schon, dass ich da jetzt nicht das Bedürfnis habe, krass Distanz zu halten, wie ich das zum Teil halt in eher so Angestelltenjobs auch hatte, weil ich es in einem Angestelltenverhältnis wirklich einfach irgendwie schwierig finde. Auf der anderen Seite ist es halt, also wie oft ist es mir halt, wie gesagt, nicht zugute gekommen, dass ich halt einfach ein professionelles Verhältnis zu meinen Chefpersonen haben möchte und eben nicht mit denen auf so einer Friends-Ebene sein will. Also ich habe mal, es ist sehr lange her, in einer Firma gearbeitet, da waren halt alle irgendwie super dicke Buddies und Friends und Obstkorb und Bierkühlschrank und Tischtennisplatte so. Und in dem kleinen Büro, wo ich halt gearbeitet habe, waren wir halt auch alle krass außen vor, weil wir nicht mit den Chefs befreundet waren. Sondern wir waren halt so unsere eigene kleine Gruppe, so wir mochten uns untereinander voll gerne, aber wir waren halt krass außen vor und haben das auch ganz viel gemerkt, dass wir halt einfach nicht mit denen Friends sind. Und dass aber ganz viele andere Leute in dem Unternehmen auch schon vorher, bevor die das Unternehmen gegründet haben, halt mit denen befreundet waren und auch nach wie vor befreundet sind. Und da gab es mal so einen Vorfall, wo ich halt mich auch in so einer Konstellation frage, wie gut ist das dann auch letztendlich für eine Firma? Also es gab da halt mal auf einer Weihnachtsfeier, wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, einen Vorfall, da habe ich mein Handy einfach 2 Tage lang nicht mit auf diese Weihnachtsfeier genommen.
Moment. Was ist das denn für ein... was ist da passiert? Ist das so ein Berliner Weihnachtsfeier?
Nein, das wäre kein Gemiet. Das war eigentlich voll schön.
KitKat-Club einfach, hatten, Weihnachtsfeier,
das ist, geil. Wie gesagt, das ist ganz lange her, ja. Die hatten halt voll schön so... so Unterkünfte gemietet, so Weinfässer und es war wirklich voll schön in der Natur und
die
so.
Die Unterkünfte waren Weinfässer?
Ja, kennst du das nicht? Das sind so riesige Weinfässer, und wo da, du drin schlafen kannst. Drin. Ja, genau. Und okay. Es war wirklich, hallo, es war wirklich mega cool eigentlich. Und ich habe aber gedacht, ey, ich lasse einfach mal mein Handy zu Hause für die Übernachtung da und die Feier. Weil das ist ja alles organisiert. Ich brauche mein Handy eigentlich nicht. Ich lasse es zu Hause, da gibt es eh kein Handyempfang, weil wir keine Ahnung wo sind.
Boah, ich muss sagen, das so. Klingt schon nach einer richtig schlechten Idee.
Nee, das war keine schlechte Idee. Das war eine gute Idee. Aber dann bin ich wieder nach Hause gekommen, habe mein Handy angemacht und habe dann plötzlich eine Nachricht von einem Arbeitskollegen, mit dem ich nie was zu tun hatte. Wenn ich noch Lust hätte, dann... könnte ich ja für ein bisschen Spaß im Schlafsack noch in sein Weinfassnummer so und so kommen. Und ich war so, da fuck. Erstmal ist deine Ex-Freundin in dieser Firma, von der du dich gerade getrennt hast. Zweitens bin ich mit deiner anderen Ex-Freundin gut befreundet. Und was ist denn das für eine scheiß Idee? Und zu dem Zeitpunkt war das halt auch noch in einem Zeitalter, wo man das halt nicht, also heute würde ich sowas sofort flaggen. Aber was machst du denn auch in einer Firma, wo diese Person, die so eine Nachricht schreibt, die halt komplett gar nicht geht, mit den Chefs total gut befreundet ist, da wird nichts passieren. Die Person wird keinerlei Konsequenzen haben. Die werden, ich habe das damals nicht gemacht, weil ich mich gefühlt habe, als ob die mich belächeln würden und sagen würden, ja komm, das war doch nur ein Spaß, der hat halt ein bisschen zu viel getrunken. Und ich finde, das ist halt irgendwie was, das macht halt so eine Buddy-Dynamik in so einer Firma voll schwierig, oder?
Deswegen darf man nicht Leute einstellen, mit denen man befreundet ist.
Oder ja. Halt zumindest nicht solche Weirdos, die dann solche WhatsApp-Nachrichten schreiben. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe damals ja auch darüber nachgedacht, was mache ich denn jetzt? Weil
gehe ich noch ins Mein krass.
Ja. Ja, ich habe es ja erst danach gelesen. Ne? Ja. Also ich hatte diese Option ja gar nicht. Und es wäre auch für mich never ever eine Option gewesen. Ja, never.
Don't fuck the company. Also ist schon was zu... wirklich sehr beherzigst oder ist das, war das nur die Person?
Nur da! Nur da! Nur da.
Diese spezifische Typ. Es war nur da, die spezifische Person. Aber ich habe halt wirklich auch darüber nachgedacht, ja, haha, ich habe mich damit super unwohl gefühlt, aber ich hatte gar nicht die Möglichkeit, halt das anzusprechen mit meinen Chefs, weil they would not have cared. So. Oder zumindest war das halt mein Eindruck, weil die sind halt nicht mit mir befreundet oder so. Ich bin da halt super außen vor. Das ist ein guter Kumpel von denen. Und es war halt auch noch ein Zeitalter, sage ich mal, also es ist schon wirklich lange her, wo sowas auch noch nicht so ernst genommen wurde, ne?
Ja.
Aber ja, also so Kumpeldynamiken machen solche Sachen dann halt schwierig.
Aber guck mal, andererseits checke ich es halt schon auch, wenn wir machen ja zum Beispiel auch den Podcast, einfach weil wir befreundet sind, weil wir Bock drauf haben. Und nach so jetzt, wir haben auch viele schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht in der Medienbranche. Und dann haben mir auch schon mal Leute geraten und so gesagt, so, hey, mach halt dann einfach nur noch was mit Leuten,
die du nicht magst.
Die du magst, mit denen du dich gut verstehst. Und so versucht dir deine eigene kleine Welt so aufzubauen, dass du halt nicht mehr dauernd mit irgendwelchen Scheißleuten was zu tun haben musst. Und ich check schon so diese Motivation oder so dieses, den Reiz daran, mit Menschen, die man gerne hat, zusammenarbeiten zu wollen.
Ja, aber das ist dann ja auch nochmal was anderes.
Also ich glaube, wir reden ja auch ein bisschen aneinander vorbei, weil ich glaube, wenn du, also in dem Zeitraum, in dem ich meine, ich sag jetzt mal Anführungszeichen, Auftraggeber, treffe, das ist, ich sehe die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. So, dann ist voll, finde ich, voll in Ordnung, sozusagen, lass mal lunchen gehen und erzähl mal ein bisschen was über dein Privatleben,
dass wir uns kennenlernen. Aber halt so jede Woche zusammen saufen gehen, das ist eine Schwelle, weiß ich nicht, finde ich weird.
Ich glaube, wir sind auch ein bisschen weg von dem TikTok, weil im TikTok geht es ja eigentlich darum, dass Arbeitskollegen, die auf demselben Level sind, dass du mit denen nicht privat nichts machen willst. Ich glaube, wir sind jetzt viel darüber, über dieses Machtgefälle zwischen Freundschaft und Chef, aber so dieses, so jemand, der auf meiner gleichen Ebene ist, will privat mit dir was unternehmen.
Ja, ja, und das wie kriegt man hin, wenn man die Person einfach nicht mag? Aber den Fall habe ich noch nicht gehabt, weil ich eigentlich...
Du strahlst immer aus, wenn du jemanden nicht magst.
Ich frage dich gar nicht.
Das stimmt überhaupt nicht. Aber ich hatte den Fall, glaube ich, auch noch nicht, dass quasi Leuten, mit denen ich wirklich zusammengearbeitet habe, da mochte ich ja auch immer alle gerne. Und ich habe auch mit vielen Leuten immer auch in der Freizeit hier und da mal irgendwie was gemacht und habe auch aus Arbeitsverhältnissen auch Freunde schon seit vielen, vielen Jahren, die es immer noch gibt und die engsten Freunde von mir sind. So. Weil man hat ja auch zum Teil, das ist ja bei uns genauso, Carlotte, ähnliche Scheiße zusammen durchgestanden und das schweißt ja auch krass zusammen. Mhm. Also so.
Das ist so wie Geschwister. Du kannst
über
den Arbeitgeber genauso lästern wie über deine Eltern. So,
Aber ich meine, in dem TikTok geht es halt ja darum, wenn dich jemand fragt, den du einfach überhaupt nicht cool findest, wie machst du es dann? Aber hattet ihr die Situation schon mal?
Ich überlege gerade.
Ja, hatte ich schon mal, also im Praktikum halt, weil ich sonst ja nicht gearbeitet habe. Also ich arbeite, Leute, übrigens, aber selbstständig. Nein, und da weiß ich nicht, was sagt man da? Ach, man findet einfach so aus, wie in dem TikTok.
Genau.
Also man sagt halt so, ja, ich bin heute schon verabredet oder keine Ahnung, mein Hamster ist irgendwie
krank.
Hat Sehnscheidenentzündung. Übrigens, die zwei Girls hier haben beide eine Sehnscheidenentzündung an beiden Armen. Und what the fuck is going on? Wieso ist das?
Die beiden haben sich noch besprochen, dass wir mehr Care-Arbeit machen müssen.
Ah ja, stimmt.
Deswegen haben sich beide Arme gebrochen, damit wir alle Aufgaben machen.
Das ist eigentlich so eine gute Idee. Mhm. Ja, nun machen die es nicht.
Shit. Also ich mach schon. Ich mach schon.
Du warst 2 Wochen lang jetzt nicht da. Was machst du?
Ja, Robin, du warst auch 2 Wochen lang nicht da.
Ja.
Was ist passiert?
Tja.
Wo war Robin?
Arme brechen ist nicht genug.
Wollen wir das nächste TikTok angucken?
Ja, aber eins von euch jetzt.
Ja.
Okay.
Du, wir machen so Mann-Frau abwechseln, wenn wir hier schon in so einem heteronormativen Umfeld sind.
Soll ich es erst einleiten oder gucken wir es erst an?
Wir gucken es zuerst an.
Okay. Aber ich muss, glaube ich, einen Satz dazu sagen.
Einer.
Das ist Das ist das einleitende TikTok für das Thema Antipasti-Salat. Okay. Das ist das, was TikTok im Moment, zumindest auf meiner Preview-Page, weltweit beherrscht, ist ein Antipasti-Salat. Millennial. Das Video, was wir uns angucken, hat 34 Millionen Views. Ist jetzt eine Woche alt. Millennials
gibt's? Immer noch?
Okay. My son just opened the door and gave me a hug and said, it's okay, Mom, it's not your fault. I don't normally post things like this, but I'm absolutely humiliated. And I can't. Like, I had to hold it together for the 15 or 20 minute drive home because I didn't want the kids to be like completely like upset. So I was invited to a 4th of July party the other day by my son's
friend's
mother. And I thought it was possibly like a family party or just like a neighborhood party or something because it's like a road in the woods kind of thing where
or something
her aunt and then her mother and her uncle and then like a couple other houses, but I don't know anybody. I'm new to this area. I just moved 1,000 miles away to be here.
Oh mein Gott, ich kenne ihre ganze Lebensgeschichte und es hat noch nicht mal, ich weiß nicht, was geht.
So I made an antipasto salad, like this big gorgeous.
Okay, den müsst ihr euch genau angucken. Also das müssen wir jetzt einmal kurz innehalten.
Geht das wirklich darum?
Es geht um, das Ding ist, also ich
wie
glaube...
Wie der aussieht, also...
Es mehrere Dinge haben, glaube ich, dafür gesorgt, dass das eine der viralsten Geschichten des Monats ist. Und das eine ist, wie geil dieser Salat aussieht. Für Amerikaner. Für Amerikaner, muss ich dazu sagen.
Da ist ein bisschen Tomate-Mozzarella, dann aber mit so ein bisschen Salat dazwischen, dann so ekelhafte Salami, so ein bisschen gefaltet.
Das finde ich irgendwie
dann ist
eklig,
so ein bisschen
Salami noch da dran.
Noch mehr,
ist einfach so,
ist so ein bisschen Basilikum.
Also eigentlich ist es Tomate-Mozzarella mit einer Schicht Salami und dann daneben so ein bisschen Gurken und dann halt Balsamico-Essig drüber gedrizzelt oder sowas. Also für jemanden, der nah genug an Italien wohnt, Ist es
eine Schande,
dass man denkt so, what the fuck?
Ich finde, kurz zur Einordnung, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr auf dem Dorf lebt und Pizza bestellt und dann dazu das Tomate-Mozzarella dazu bestellt. Das sieht nämlich auch genauso aus, auch in so einer Alu-Schale.
Ja, es ist in so einer Alu-Schale. Auch kennt ihr diesen Family Guy-Sketch, da rufen sie in so einer Pizzeria an und dann sagen sie so.
Ah, doch, ich kenne den.
So. Und dann, ja.
Ernsthaft
also, jetzt? Der Gag ist, dass Salat in Pizzerien immer komplett identisch ist, nämlich so geviertelte Tomaten und Karotten und Oliven mit Stein und dann alles zusammen in so eine Alufolie und die dann auf die Pizzen draufstellen, damit die möglichst warm noch ankommt, der Salat. So ungefähr so sieht's aus.
Okay, aber was ist jetzt die Story?
Ich kann die Story jetzt auch kurz nacherzählen, weil das TikTok ist echt super lange. Es ist eine Frau, die wurde eingeladen zu einer Party zum 4. Juli über die Mutter des besten Freundes ihres Sohns, weil sie ja gerade dahin gezogen
über
sind.
Über die was?
Die Mutter des besten Freundes ihres Sohnes.
Ich hätte das gerne als Diagramm.
Also, diese Frau,
auch
Frau A, Antipasti-Frau, hat einen Sohn. Ja. Der Sohn ist ein Kind.
Wie alt
dieses,
ist der?
Keine
ist
der 12 Ahnung.
12 Pass
jung,
in Berlin.
Jung. Dieser Junge hat einen besten Freund. Und dieser beste Freund hat wiederum eine Mutter. Und diese Mutter hat sie und ihren Sohn eingeladen zu einer Party für den 4. Juli. Eine Unabhängigkeitstag in den USA. Wichtiges Party-Ding. Sie hat dann mit der kommuniziert und gesagt, ey, yo, soll ich was mitbringen? Vielen Dank, ich freue mich, dass ich eingeladen bin, weil ich kenne hier noch niemanden in der Nachbarschaft, nice. Und die so, ja, bring was mit. Sie so, ey, geil, ich mache einen Antipasti-Salat. Also es geht auf TikTok sehr viel um diesen Antipasti-Salat. Sie bringt diesen Salat dahin und Folgendes passiert. Sie geht zusammen mit der Mutter, die sie ja eingeladen hat, von dem besten Freund ihres Sohnes, zusammen in das Haus, in dem diese Party stattfindet. Weil sie diesen Salat hat und den in den Kühlschrank tun will. Sie geht zusammen mit ihr in die Küche, unterhält sich mit der, sagt, glaube ich, auch einmal kurz jemandem Hallo und unterhält sich halt weiter mit dieser Mutter, während sie halt in der Küche das Ding machen. Zwischenzeitlich sieht ein Mann die beiden, guckt sie komisch an und geht aus dem Haus raus. Und kurz darauf kommt dann quasi die Oma, also die Mutter von dem Mann, den sie gerade gesehen hat, rein. Schreit sie quasi an und verweist sie des Hauses, weil was soll diese fremde Person einfach in das Haus reinkommt, sich nicht vorstellt und einfach in deren Haus rumhängt, während die Hausbesitzer gar nicht da sind. Sie so, okay, hey, sorry, wusste ich nicht, geht irgendwie raus, draußen stehen dann die ganzen Leute, die auf dieser Party sind und gucken sie alle böse an, irgendjemand sagt so, welcome to the neighborhood und so, now fuck off oder sowas. Und dann geht sie und lässt ihren Antipasti da und wird quasi wieder von dieser Party rausgeschmissen, weil sie sich nicht gut genug vorgestellt hat und sie dachten, wer ist diese fremde Frau, die hier ist. Aber sie wurde halt eingeladen, hat abgesprochen, was sie mitbringt. Ich habe auch TikToks gesehen, wo Leute diese Konstellation tatsächlich aufgemalt haben. So, es gibt nämlich auch Messages von der Mutter, von dem besten Freund, von ihrem Sohn quasi, der dann den Leuten Bescheid gesagt hat, denen dieses Haus gehört, dass sie vorbeikommen würde, ob das okay ist, weil natürlich wurde sie da nicht ungefragt eingeladen, sondern die wussten Bescheid, dass sie kommt, die wussten Bescheid, dass sie diesen Salat mitbringt. Ja, und aus irgendeinem Grund, und ich glaube vor allem, weil für Amerikaner dieser Salat so geil aussieht, ist diese Frau ultra viral gegangen. Also die hat vorher schon so Garten-Content gemacht auf TikTok, aber die Videos haben alle so 2000 Views oder sowas. Jedes Video, was sie seitdem gemacht hat, das ist ja wie gesagt erst eine Woche her und die hat richtig Content rausgehauen. Sie ist jetzt im TikTok-Partnerprogramm und so weiter. Jedes Video davon hat mindestens 500.000 Views. Die ist der absolute Star. Ich habe von so gut wie jedem großen TikToker einen Take dazu gesehen. Leute, die sich darüber aufregen, es erklären. Das ist ein Video, was so ultra viral gegangen ist, auch wo jemand quasi diesen Salat, das kann ich auch noch kurz zeigen, es gibt noch jemanden, der diesen Salat wirklich in den höchsten Tönen lobt und sagt so, ey, wenn du diesen Salat zu mir mitbringen würdest, dann würde ich dir, ne, ich
spiel's euch ab. Also, wenn mir jemand diesen Salat mitbringen würde, dann würde ich diese Person des Hauses verweisen. Guck mal, jetzt hier, ja. Let me explain something to you, you dumb hicks, okay? If you have people over and somebody shows up and they have an antipasto salad, antipasto, that person didn't need an invite to come over. They brought an antipasto salad. The antipasto salad is the invite, especially if it's this antipasto salad. Look at that antipasto salad. I'm going to tell you something right now. If I went to the Cherry Hill, New Jersey Wegmans, this shit would be $120. Also angeblich würde kostet das 120 Euro, diesen Salat zu machen. Also man muss schon sagen, die Frau kann sehr gut gärtnern und hat wohl diesen Käse selber hergestellt und auch die Tomaten selbst geerntet,
okay,
und so.
Okay, das ist extrem progressiv für AmerikanerInnen. Das ist wirklich das. Aber hat sie nicht gesagt, sie ist gerade erst hergezogen? Wie hat sie so schnell den Garten? Das habe ich mich auch gefragt.
Vielleicht hat sie die Tomaten noch aus ihrem alten Garten mitgebracht. I don't know. Aber es ist
also ich sehe, da ist es eine Lüge bei ihr vielleicht.
Ich habe hier einfach so für Protokollzwecke heute alle TikToks gespeichert, die ich dazu angezeigt bekommen habe. Das hier hat 4 Millionen, das hier hat 1 Million, das hat 2,6 Millionen, das hier hat 3 Millionen, das hier hat 8 Millionen, das hier hat 8 Millionen. Das hier hat 800.000 jetzt gerade, das hat 200.000, das hat 6 Millionen, 4 Millionen. Hier ist nochmal eins mit 2,5 Millionen. Also wirklich, Amerika dreht gerade ab wegen diesem Antipasti-Salat. Leute machen diesen Salat. Die Frau, die einfach deswegen da ausgeladen wurde, ist der neueste Rising-TikTok-Star. Dann haben sich natürlich auch die Hausbesitzer geäußert und mussten auch eine Entschuldigung machen und haben dann aber irgendwie gesagt, es ging nur darum, dass wir nicht eine fremde Person in unserem Haus haben wollten, weil sie es nicht vorgestellt hat. Jetzt werden die komplett gehatet. Jetzt stellt sich aber raus, die Mutter, also die sie rausgeschmissen hat, ne, die alte Oma quasi, die ist befreundet mit dem lokalen Sheriff in der Stadt. Und jetzt wird diese Frau von der Polizei belästigt. Die kommen Sheriffs zu ihrem Haus, sagen irgendwie, ihr Mann hätte Drohungen geschickt und so weiter. Also es ist ein richtiges so Smalltown-Drama in den USA gerade, wegen diesem ekligen Salat.
Ich hab mich nämlich auch noch gerade gefragt, also für eine richtige USA-Geschichte fehlt ja noch ein bisschen
Waffengewalt. Ja, Waffen sind auch,
also ich hätte auch eine Rolle. Ich hätte auch gedacht, wenn das so viral geht, dass da irgendwie gleich dass da jemand bedroht wird oder get off my lane, lawn, so, ne, mit so einer, ja, was haben die denn da alles, AR-15 und so, aber es ist auch gut, ich finde das eigentlich eine gute Sache, dass das viral geht.
Ja.
Ich glaube, also gerade mit den Riots und so, was in den USA passiert, ist doch mal gut, dass mal sowas, das ist ja wirklich auch super apolitisch. Das ist doch, also ja, ich finde es total gut. Es ist
sehr Southern, so auch so republikanisch coded irgendwie so ein bisschen. Aber, also ich finde, man kann das unterschiedlichen Gesichtspunkten
sprechen. Ja, also warum hast du uns das mitgebracht, ist auch die Frage.
Und wieso guckst du dir 10-minütiges Video an, von wenn es losgeht mit einer Frau, die weint?
Sieht gerne Frauen weinen.
Das ist nicht das erste Video, was ich angezeigt bekommen habe. Das erste Video, was ich angezeigt bekommen habe, ist so ein Whiteboard-Video, wo jemand dieses Drama erklärt. Das ist das erste, was ich gesehen habe. Aber also ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, über die wir drüber sprechen können. Das eine ist so dieses so eingeladen werden auf irgendeine Party, wo man niemanden kennt, ob ihr da so Stories habt. Und das andere ist aber, ich finde es aus so einer Meta-TikTok-Perspektive ultra spannend, weil so diese Frau, das ist jetzt ihr Job, ne? Also sie kann jetzt von TikTok leben, weil jemand ihren Salat geklaut hat, quasi von der Party. Also,
Antipasto.
Und die ist ja wirklich, also ne, riesige TikTokers machen Content darüber, die ist jetzt wirklich berühmt, also dieses Ökosystem von, man hat irgendwie ein bisschen Drama und dann machen tausend Leute Videos darüber und es verselbstständigt so, finde ich mega faszinierend.
Ja, ist krass.
Mhm. Das erinnert mich irgendwie an etwas, was euch beiden auch schon mal passiert ist. Mit Shitstorms und so. Egal. Ja, ihr guckt jetzt so betröppelt. Also ja, das kann ja immer passieren.
Wir schweigen über unsere Shitstorms in dem Podcast.
Welche Shitstorms?
Mhm. Ja, welche Shitstorms eigentlich?
Ich sag nichts mehr.
Okay. Ja, das Ding ist, ich finde das halt auch voll spannend, wenn sowas passiert und wenn Leute dadurch so vom Nichts in weiß ich nicht was, katapultiert werden, so in die Internetberühmtheit. Ich frage mich halt voll oft dann so, wie nachhaltig das ist. Also kann sie jetzt wirklich für immer dann jetzt von TikTok leben? Ist sie jetzt Influencerin? Oder hat sie einfach ihren ersten Shitstorm als Privatperson, wird jetzt gehasst?
Also die Leute lieben sie ja. Also es ist eigentlich ja, sie hat ihren Shitstorm ausgelöst für diese anderen Leute, aber sie hat eigentlich einen Love-Storm so ein bisschen.
Ja gut, das stimmt, aber in dem Dorf hassen sie ja die Leute, oder nicht? Weil
sie muss jetzt halt nochmal
umziehen. Ja, also es gibt da auch, da weiß man natürlich immer nicht, wie viel davon echt ist oder so, ne? Aber es gibt natürlich auch, ich bin deep in das Rabbit Hole eingestiegen heute Morgen. Es gibt natürlich auch TikToks.
Merkt man gar nicht.
Also, aber das finde ich, das ist auch wieder so ein Element, was so interessant ist, weil in Deutschland habe ich das Gefühl, ist das noch nicht so, aber in den USA
gibt es auch mehr Leute.
Ja, aber ich habe das Gefühl, also ich meine, das ist ja eine kleine Stadt in Texas, ne? Das ist wirklich ein kleines
Dorf. Wo ist denn das in Texas? Ich habe ja mal in Texas gelebt, falls ich das lange nicht mehr erwähnt habe.
Aber das ist so ein ich habe keine Ahnung. Aber das sozusagen, was ich so interessant finde, ist, dass diese gesamte Konversation inklusive so der Familienmitgliedern und so weiter von dieser Familie komplett über TikTok stattfindet. Mm. Also dass TikTok inzwischen da schon so einen kulturellen Stellenwert hat, dass in so einer Kleinstadt in Texas jeder quasi TikTok nutzt, um Statements abzugeben und zu vloggen über so ein super kleines Smalltown-Drama, was es ja eigentlich wäre. Aber es haben sich halt auch deswegen Leute da eingemischt, wie zum Beispiel so, ich bin die Stiefschwester von der, die sie da ausgeladen hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich fand, die war schon immer eine Bitch. So, also wirklich, es gibt da so die absurdesten Dinge. Also, du weißt natürlich dann immer nicht, sind die wirklich verwandt über Ecken oder ist es jemand, der das jetzt nur für Cloud auch tut? Ja. So. Aber es ist ein interessantes, großes Drama.
Aber Carlotte, das, was du nämlich gerade gesagt hast, von wegen, ist das so nachhaltig, wenn man halt plötzlich so bei einem Thema so viral geht und den ganzen Account, also das ist halt das Ding. Der ganze Account wird halt jetzt gerade krass viel geguckt, weil alle Leute wissen wollen, gibt es neues Drama, was den Antipasto-Salat angeht. Die Frage ist aber, schafft sie es, wenn sie das halt möchte, auch danach ihren Content so umzuswitchen, dass sie relevant bleibt? Und ich finde, das ist was man halt irgendwie bei ganz vielen sieht, dass sie das halt irgendwie nicht hinbekommen oder super gut hinbekommen. Also ich glaube, das ist halt auch gar nicht so easy, sich dann auch, man muss sich ja halt auch als Creatorin irgendwie permanent neu erfinden. Und wo ich tatsächlich gerade dran denken musste, diese hier Nadine, die diesen arbeitslosen TikTok-Content macht, die auch gerade wo über die Lotte-Artikel und sowas überall geschrieben werden.
Du hast die schon öfter erwähnt, ich weiß immer noch nicht, wer das ist.
Die hat halt jetzt irgendwie lange TikToks darauf gemacht, wie sie ihr Arbeitslosen-Live gezeigt wurde. Sie wurde halt auch gekündigt und die TikToks sind super und sie war damit auch, oder ist auch immer noch nach wie vor da sehr erfolgreich irgendwie mit und hat ein großes Following basierend darauf gebaut. So, jetzt ist aber der Punkt, dass sie sich jetzt halt selbstständig macht, basierend auf ihrem TikTok-Account. Aber der basiert ja darauf, dass sie ihren Arbeitslosen-Lifestyle daraus Content macht. Und wenn sie jetzt selbstständig ist, als Content-Creatorin, ist sie nicht mehr arbeitslos, außer sie gaukelt halt ihrer Followerschaft nach wie vor dieses Narrativ vor. Das heißt, sie ist halt total in der Bredouille und muss sich theoretisch jetzt komplett neu erfinden, so dass ihre Community es nach wie vor interessant findet. Die folgen ihr ja aber für den Arbeitslosen-Lifestyle. Also, und das ist
glaube ich aber nicht. Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, wir folgen allen Leuten nur wegen ihrer Personality.
Nee.
Also, es gibt natürlich Nischen, in denen das nicht der Fall ist. Das wären so Leute, die halt irgendwie Expertise haben im Kochen oder im Gaming oder keine Ahnung was.
Ich folge Diana zu Löwen nicht wegen ihrer Personality, sondern wegen ihrer Expertise. Genau, das wegen
Finanzen.
Weil du wegen Ragebait
Finanztipps bekommst.
Ja. Folge überhaupt nicht.
Aber sozusagen, ich glaube, dass in den meisten Fällen, und ich glaube, dass sie das auch schafft, weil sie kann ja offensichtlich für amerikanische Verhältnisse auch noch besser als ich, kann sie sehr gut Käse herstellen und Gärtnern und Salate machen.
Ja, genau. Also ich meine, sie hat halt was, wo sie, wenn sie es gut macht, coolen Content drumherum machen kann, ne?
Und sie ist authentisch. Leute mochten, also der, ich glaube, der Grund, warum das Video so viral gegangen ist, ist ja nicht...
dass sie geweint hat?
Es ist ja nicht die Story, weil die Story von wegen so, ich wurde eingeladen, dann wurde ich wieder ausgeladen, weil es ein Missverständnis gab, ist an sich erstmal ultra langweilig, ne? Also da ist nichts Spannendes dabei, aber trotzdem hat das 34 Millionen Views und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass sie halt authentisch wirkt, dass sie echt wird, dass Leute sich mit ihr sympathisieren und ich glaube, das tun sie auch, wenn sie andere Videos macht.
Ja, aber trotzdem musst du halt schauen, dass du nach so einem Rise to Fame nicht wieder komplett in der Irrelevanz verschwindest, sondern es irgendwie hinbekommst, dich nach wie vor mit dem Content, den du machst, als relevant zu platzieren. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, also ich glaube, weil ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich folge Katie Barr, ich habe den Namen noch nie ausgesprochen, auf also laut, Katie Bartlett oder so. Und die hat in New York studiert, Fashion Design, und hat immer so Videos drüber gemacht, wie sie mit sehr wenig Geld in New York auskommt. Und so wirklich Tipps so dafür, dass sie irgendwie nur mit so einem Rental-Bike rumfährt, dass sie irgendwie so eine Pratt-Mitgliedschaft hat, dass sie sich jeden Tag kostenlos dort Kaffee holen kann und dafür halt irgendwie 30 Euro im Monat zahlt oder so. Und sie ist aber so Fame geworden und hat ja auch Fashion-Content gemacht, dass sie jetzt halt übelst rich ist und die ganze Zeit gesponsert wird von Chanel und so. Und das widerspricht ja voll dem, womit sie eigentlich bekannt geworden ist, so, ne? Ja. Und da war ich auch mal so, wie kann sie das schaffen? Aber ich glaube, also ich habe ja auch so ein bisschen Marketing studiert. Und in Spanien, als ich da das Auslandssemester gemacht habe, deswegen kann ich es irgendwie voll schlecht übersetzen auf Deutsch, auch wenn ich das auf Spanisch gelernt
habe. Ich habe ja B2 in Spanisch, Sachen Spanisch.
Also es gibt so eine...
Ich habe mal 10 Tage Duolingo Spanisch gelernt.
Krass. Dann, wir machen jetzt die Folge nur... Kannst du auch Spanisch?
Ich kann überhaupt kein Spanisch. Ich habe Latein gehabt.
Aber dann kannst du doch auch Spanisch.
Deswegen hast du doch auch Latein angefangen, weil die immer gesagt haben, ja, dann kannst du voll leicht Spanisch lernen und Italienisch.
Aber es gibt auf jeden Fall, da habe ich von so einer Strategie gelernt, keine Ahnung, wie base das war, weil ich habe halt nur die Hälfte verstanden, weil es auf Spanisch war, so. Keine Ahnung, wer das erforscht hat. Aber da gab es so irgendwie dieses Modell für eine Brand, sich weiterzuentwickeln, ist La Locomotiva. Das heißt, du hast sozusagen ein Produkt, das deine Brand anzieht. So,
das habe ich auch verstanden.
Ja.
La Locomotiva.
Ich habe an Züge gedacht.
Ja, genau. Was sozusagen... Das ist das eine Produkt, für das deine Brand so bekannt ist. Und wenn das gut läuft, dann kannst du danach noch andere Waggons anhängen und deine Brand verbreitern. So, aber diese Waggons, die du anhängst, müssen halt irgendwie zu der Brand noch passen. Und ich glaube, dass in solchen Fällen, also das kann man halt ja auch 1:1 auf TikTok-Brands irgendwie übertragen oder auch auf diese Frau, wenn sie jetzt Content darüber macht, wie sie diesen Salat zubereitet. Und dann das aber weiterhin mischt mit irgendwelchen Sachen aus ihrem Private Life. Oder jetzt, dass sie umziehen muss, weil sie so einen Stress mit den Leuten dort vor Ort hat. Und dann, wie sie sich den Garten aufbaut. Also ich glaube, ihre Zielgruppe wird schrumpfen von dem großen Bang, den sie jetzt gerade hat. Aber sie kann da schon gut was draus entwickeln für wahrscheinlich Zielgruppe irgendwelche Muttis, die halt relaten können. Sich nicht gut zu verstehen mit den Eltern der anderen Kinder oder so. Und die interessieren sich dann ja auch im besten Fall für irgendwelchen Koch-Content und für Gardening-Content und für die Sachen, die sie so macht.
Ja, also von so dieses Ding, was du auch mit der New York-TikTokerin gesagt hast, das ist halt ja auch, man folgt kleineren CreatorInnen, weil die halt noch authentisch sind. Mhm. Weil die halt noch ganz nah an der eigenen Lebensrealität dran sind. Und sobald die dann aber groß sind, sind sie halt einfach rich AF und dann sind sie nicht mehr relatable. Und das ist halt voll das schwierige Ding, aber das ist ja auch nicht das Problem von der Salatfrau, weil die wird jetzt auch mit dem Creator fahren. Es dauert noch ein bisschen, bis die sich eine sehr große Ranch in Texas leisten kann.
Aber okay, ich habe jetzt dann eine Frage an euch alle. Wenn du jetzt richtig Fame werden würdest, als
was würdest du mit was würdest du Fame werden, Dani?
Mit was ich Fame werden?
Ja, mit was mit was wär's? Was wär's?
Fuß-Content.
Ich hab was?
Mit dem Nagellack, ja.
Ich finde, du hast echt schöne Füße. Danke. Ich dachte halt eher so als Autor.
Ach so, Autor, ja, Schriftsteller.
Autor, also das ist, aber da wird man dann nicht so rich. Also, sorry,
hä? Das ist ja, es gibt schon ein paar, die sehr rich sind.
Ja. In Deutschland. Also ich muss halt gut verkaufen. Leute, kauft dann mein Buch. Kauft mein Buch.
Ja, aber was meine eigentliche Frage jetzt wäre, weil ich habe mich das schon gefragt, ne? Ich manifestiere auch immer, dass ich halt auch reich werde und so erfolgreich. Ich würde das aber auch nicht verstecken. Weil es gibt ja Leute, die es dann verstecken.
Checkt also das ihr, wurde ja zum Beispiel Caroline Wahl, heißt sie so? Caroline? Oder?
Caroline Wahl.
Caroline Wahl, die hat ja dieses Buch 22 Bahnen und so geschrieben und noch irgendwie Windstärke 17.
Sorry, wir lesen nur Fantasy Smart.
Ich habe keine Ahnung, was ich
cool, also sie wurde sehr stark kritisiert dafür. Sie hat sich begleiten lassen von so einem Weltjournalisten, der wirklich halt, ich will nicht schlecht über ihn sagen, aber der ist provokativ, sagen wir mal so. Er nennt sich selbst Dandy-Journalist. Und,
was du auch gerne wärst.
Ja, was ich ja schon auch bin. Nee, und also es kam so rüber, als
sie hat sich würde begleiten sie sich, lassen sie hat sich beim Porsche-Kauf.
Ja, sie hat sich begleiten lassen beim Autokauf.
Ja, aber ich finde das total relatable.
Es war eigentlich alles ein Joke. Sie hat sich kein Auto gekauft. Es war nur so eine Art Gag.
Das ist und, mega witzig.
Ja, also ich glaube, ihr wurden dann auch so Worte in den Mund gelegt, die sie auch nicht gesagt hat. Es war dann diese Überschrift, die dann da stand und der Teaser und das war alles so ein bisschen verzerrt. Und dann wurde sie auch total kritisiert, so auf TikTok, dass sie jetzt ja total abgehoben wäre und so weiter. Fand ich, die Katzen machen was Crazyes hier. Ja,
das ist auch ein Running Gag im Podcast. Okay. Das wüsstet ihr, wenn ihr ihn hören würdet. Ah, ja. Das ist immer, irgendeine Katze macht immer irgendeinen Scheiß.
Cool.
Ja, Millis springt hier gerade hinter uns in Regalen rum. Weil wir sitzen ja wirklich physisch in einem Raum. Das haben wir gar nicht gesagt am Anfang.
Ach, stimmt.
Ja. Das ist krass.
Ich schaue gerade in die Augen von Marlina. Ja. Das ist crazy.
Aber jetzt nicht verlieben.
Ach so, okay. Nee. Okay, ich schaue wieder weg.
Jedenfalls ganz,
aber dann verliebe ich auch. Das ist auch, es kommt.
Scheiße. Guck mir Lisa in die Augen.
Doch, brabbelt die zwei. Oh, jetzt bin ich,
und ich glaube, es kommt auf die eigene Persönlichkeit, also es ist total individuell abhängig
davon. Aber in davon, Deutschland, das haben ja jetzt abgeht. Letztens auch die Kaulitze in ihrem Podcast gesagt, haben sie, die werden ja auch dafür kritisiert, dass sie so ein Rich Life leben und dann nach L.A. fliegen und so und sich so gönnen. Und da haben sie in ihrem Podcast gesagt, so ja, ganz ehrlich, aber die ganzen anderen Studio-Bummens und ich glaube auch Joko und Klaas oder irgendwie so die mäßigen, so die reden drüber, machen sich drüber lustig, aber haben eigentlich noch mehr Kohle, aber verstecken es halt. Und das glaube ich schon, dass das so ist.
Ja.
Ja, und das finde ich aber irgendwie voll krass, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist die Kultur halt voll krass so geprägt, dass man sich eher versteckt.
Nein, es gibt keine
Reichkultur. Doch, das siehst du auch an den ganzen Milliardären. Also es gibt ja so viele, also insbesondere hier die ganzen, diese ganzen Supermarktketten, also hier
Rewe, Edeka,
genau.
Aldi,
die nicht, weil das irgendwelche Genossenschaften sind, aber aber Aldi, ja, Aldi. Und Lidl und so, die alle
auch die Klatten,
die super reich sind, aber ich glaube, also gerade bei den Aldi-Brüdern früher und jetzt auch der Nachfahren, aber auch, ich glaube hier von Schwarz, dass es da einfach gar keine Fotos gibt. Also auch niemand wirklich weiß, wie die aussehen, weil die einfach wirklich privat sind mit ihren Milliarden, dass sie halt einfach nirgendwo auftauchen und gar nichts von sich preisgeben und einfach nur halt das Ultra-Rich-Life-Leben.
Die einzigen Rich-Celebrities, die wir haben, sind die Geissens und die Kaulitze.
Und ich glaube, bei den Kaulitzen weiß ich nicht, aber bei den Geissens ist es, glaube ich, so die Donald-Trump-Version. Die sind so, wie arme Menschen sich reiche Menschen vorstellen. Mhm. Und nicht, wie reiche Menschen tatsächlich sind.
Genau, also ich glaube, dass die wirklich extrem reich sind, die zeigen sich ja alle nicht. Die kennen wir alle gar nicht. Also es gibt ja
aber das
über
ist
dem
ja
Level.
In den USA anders.
Genau,
das ist in den USA anders.
Genau, aber es gibt ja halt über dem Level Kaulitze und Joko und Klaas nochmal ein Level
ganz
Menschen,
anders,
die wir halt alle nicht kennen.
Genau, und das ist in den USA anders, weil wenn Jeff Bezos Venedig kauft, dann kriegt das die ganze Welt mit. Aber wo ist sozusagen so die, keine Ahnung, Flixbus-Gründer schmeißt mega geile Party in Buxtehude. So, keine Ahnung, das ist so, das passiert halt nicht, ne?
Ja,
aber der Punkt ist ja eigentlich, wie gehen TikToker damit um, wenn sie Fame werden und ihr erstes Geld verdienen und dass sie dann dadurch unauthentischer werden.
Also würdet ihr es verstecken? Das will ich jetzt einfach erstmal von euch wissen. Würdest du es verstecken, wenn du richtig Fame werden würdest auf TikTok und richtig fett Kohle machst?
Nee, ich würde es nicht verstecken.
Also
was
ich
heißt denn verstecken?
Ja, genau,
ich würde sagen, there would be signs.
Was wären die signs? Noch mehr Katzen.
Noch mehr Katzen, das wäre die Antwort gewesen.
Mehr Jellycats, mehr Katzen. Also ich glaube, die Frage ist, ist nämlich auch dieses Ding so, es gibt ja ganz, ganz viele Influencer, die halt reich werden und dann einen Lamborghini kaufen. Also ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, was die Konversation war, aber neulich meinte das irgendjemand, dass, ein YouTuber-Kollege hat erzählt, dass er bei Kindern war in der Schule oder sowas und die haben rausgefunden, dass er YouTuber ist und das allererste, was sie gefragt haben, ist, hast du schon einen Lamborghini? Mhm. Weil sie halt YouTuber damit assoziieren, dass sie alle einen Lamborghini haben und denken, man ist dann ein erfolgreicher YouTuber, wenn man einen Lamborghini fährt. So,
ich würde auch gerne Lamborghini fahren.
Und das ist halt so ein Ding, so, ich würde mir halt nie im Leben einen Lamborghini kaufen.
Also never. Ich würde auch ganz kurz allen leasen, Influencern leasen. Auch nicht leasen. Erstmal auf die erste Steuererklärung zu warten. Sorry, das hört sich halt dröge an. Aber ich habe so oft schon gehört von Leuten, die einfach gesagt haben, das Finanzamt hat mich komplett
zerlegt. Ich meine, wie heißt der Dude von den Rocket Beans, der wollte, dass seine... Also ich weiß, ich kenne die Story. Mm-mm. Also die Story ist folgende. Typ von... Es ist ein Typ von den Rocket Beans, ne? Ja, genau. Okay, mir fällt jetzt gerade der Name ein. Ich habe den auch schon mal, glaube ich, irgendwo getroffen. War eigentlich nett. Naja, auf jeden Fall hat er anscheinend relativ viel Schulden beim Finanzamt. Also in Bereichen, von denen können wir hier träumen, ne? Und der hat halt gesagt, scheiße, hier, ihr als meine Community, mir geht's scheiße, könnt ihr mir mal spenden, damit ich meine Steuern
noch bezahlen kann. Ganz so hat er es nicht gesagt.
Ja, aber das Ding ist, er hat halt anscheinend irgendwie Vermögen in Bitcoin und möchte das aber halt nicht.
Genau, das ist eigentlich die Story.
Aber das gab's doch letztens schon mal mit so einer TikTokerin.
Das war genau die gleiche Story, die Spenden gesammelt hat, weil irgendwie, ne, und dann.
Mit dem Pferd.
Und dann hat sie für das Pferd, und dann war es eigentlich für den Urlaub mit der Oma und so weiter. Ist eine ähnliche Story. Ja.
Aber
ist
nicht, viel krasser.
Es ist nicht ganz so, wie du es darstellst gewesen, aber es ist, man kann es so.
Dann erzählt, kannst du es richtig
stellen. Man kann es so zusammenfassen. Der Vibe kam rüber, dass das der Eindruck war, den er
also der hat, Typ hat ganz viel Bitcoin, möchte das aber nicht verkaufen, weil der Kurs gerade schlecht steht und damit seine Schulden beim Finanzamt bezahlen. Genau,
hat die letzten Jahre sehr viel Geld verdient, mehrere hunderttausend, hat nichts zurückgelegt, hat stattdessen in Bitcoin investiert. Der Bitcoin steht richtig gut eigentlich, aber war zu dem Zeitpunkt gerade, ist der Kurs halt gefallen und er wollte dann nicht verkaufen, um halt damit quasi diese Schulden zu bezahlen, wo er nicht drüber nachgedacht hat. Und dann ist so ein bisschen das Bild entstanden, dass seine Erwartungshaltung ist, dass die Community quasi jetzt seine Steuer zahlen. Also der Witz war so ein bisschen, die Gewinne privatisieren und die Verluste dann der Community anhängen, so ein bisschen.
Ja, aber hat er einen Spendenaufruf oder sowas gemacht?
Nicht so direkt.
Hat er Merch verkauft?
Ja, es war so, wenn ihr was kaufen würdet, wäre jetzt der beste Zeitpunkt dafür, so ein bisschen in dem Sinne. Aber es war trotzdem keine coole Aktion, ich möchte es damit gar nicht verteidigen. Ne? Ja. Aber es ist so, es ist nicht, glaube ich, nicht ganz so extrem gewesen, aber es war trotzdem extrem dumm. Also das kann man nicht verneinen, dass es echt keine smarte Aktion war und es zu Recht diesen Vibe hatte. Auch wenn er es nicht eins zu eins so formuliert hat.
Also ich revidiere, er hat nicht aktiv seine Community danach gefragt, ob sie ihm die Finanzamt Schulden erlassen.
Also ich habe das Gefühl, dass schon in letzter Zeit so eine sehr krasse Anti-Stimmung gegenüber Influencern entsteht. Also auch eine stärkere Anti-Stimmung. Jetzt nicht gegenüber Influencern wie euch mit 8,
ja,
9,
wir sind ja halt
12.
auch noch nicht reich, wir sodass wir nicht mehr relatable sind.
Ja.
Noch nicht.
Aber so, also ich habe schon das Gefühl, dass es sehr stark sanktioniert wird und auch sehr schnell und auch mit einer heftigen, also sehr heftig, mit einer Wucht, wenn jemand einen Fehltritt macht. Und also ich weiß nicht, ich glaube...
Aber ich finde das eigentlich auch richtig, weil das sind Menschen, ja, die im öffentlichen Leben stehen und die einen großen Einfluss haben.
Extrem privilegiert sind
auch. Ja, sehr privilegiert sind und einen großen Einfluss haben. Und ich finde, wenn wir PolitikerInnen immer so hart in die Mangel nehmen und dass sie Polizeischutz brauchen und so einen Scheiß, dann können wir wenigstens bei Influencern, die Scheiße bauen, auch sagen, dass sie Scheiße gebaut haben.
Ja, man kann das ja auch sagen, aber es wird dann, also ich habe das Gefühl, es wird auch nicht mehr differenziert, was passiert. Also wenn, also es sind so auch Kleinigkeiten, werden dann angeprangert und auf eine selbe Stufe gestellt, wie mit P. Diddy oder so. Weißt du, also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie Finn Kliman zum Beispiel.
Ja, also
ganz kurz,
Kliman,
das darf auch ich ganz kurz ausführen.
Jetzt fein. Dani hört wieder Finn Kliman.
Also ich finde es nicht falsch, ganz kurz, ich finde es nicht falsch, seine Musik zu hören. Anders als bei Rammstein. Und genau das ist ja der Punkt, dass man differenzieren muss. Mal Finn Kliman, ja, okay, der Typ hat halt so Masken, das war ja das Problem. Er hat Masken produziert und hat gesagt, die kommen aus Portugal. Stimmt nicht, Pustekuchen, die kamen aus Vietnam.
Das kann man tatsächlich okay. auch gut mit okay. einem Politiker vergleichen.
Ja, ja. Und zwar mit Nein, oh mein Gott, ja, wow, toll, ja, ja, ja. Absolut. Cool, cooler Check. Und dann, ich habe eine Freundin, die hat dann mir geschrieben, als ich gepostet habe, ich auf Instagram eine Story gemacht, hier neues Album von Finn Kliman, kann man den wieder hören oder nicht, was ist eure Meinung? Und da hat eine Freundin geschrieben, ja, dann hör doch gleich wieder P. Diddy. Und dann bin ich so, Leute, das ist irgendwie total crazy, dass wir jemanden, der 1000 Flaschen Loop Baby Oil irgendwie in eines seiner WCs da stehen hat, und literally, ich weiß nicht, wurde er jetzt dafür verurteilt, dass er Human Trafficking gemacht hat?
Nee, ich glaube nicht.
Aber er wurde zumindest dafür verurteilt, dass er
Babyöl hat.
Babyöl. Also, ja. Und das wird, also er wird auf dieselbe Stufe gestellt wie jemand, der.
Von einer Freundin in deiner Instagram-Story. Also, ich verstehe, was du meinst.
Ich möchte nur sagen, wir müssen auch mal wieder differenzieren, weil ich glaube, es ist super leicht, dass. Jetzt attackieren sich die Katzen hier. Das ist
Finn Kliman versus.
Ja. Ja. Boah, das ist ja ein heftiger Kampf. Leute, wenn ihr das sehen könntet. Oh, jetzt fetzen sich aber wirklich. Oh, wow, da hat sie eine gepfeffert bekommen, die Millicent. Jetzt sind
wir aber mal lieb. Hallo.
Naja.
Es geht hier um den Streit. Der Streit wurde geschlichtet.
Ja. Das könnten Marlina und ich jetzt sein, wenn wir noch ein bisschen weiter diskutieren über das
Thema. Die haben die Energies gespürt.
Genau. Also ich möchte nur sagen, ich finde das schon krass, wie heftig reagiert wird, wenn jemand einen Fehltritt macht. Und damit meine ich auch nicht nur sowas wie jetzt diese Maskenaffäre, zum Beispiel bei Finn Kliman, sondern auch bei kleineren InfluencerInnen. Und weil ich finde, es wird immer vergessen, dass ja ihr ja auch irgendwie nur Menschen seid. Ihr seid ja wirklich Menschen, die einfach auch mal Fehler machen dürfen.
Also ich glaube, der große Unterschied für mich ist der Umgang mit dem Fehler. Also weil das Ding ist, ich glaube, die Finn Kliman-Story sozusagen, ich bin auch der Meinung, jetzt nicht spezifisch auf Finn Kliman bezogen, ne? Aber dass nur weil jemand einmal in seinem Leben Scheiße gebaut hat, egal auch wenn es was Größeres war, keine Ahnung, also jetzt nicht PD-Level, sondern eher so, ich habe halt, keine Ahnung, Leute angelogen, keine Ahnung, was Scheiße gebaut, Geld veruntreut, was weiß ich, ne? Dass das bedeutet, dass die Person nie wieder jemals in ihrem Leben arbeiten darf und in irgendeiner Form Geld verdienen darf und wir sie komplett für immer boykottieren müssen in irgendeiner Form, ne? Ich glaube, das muss dann jeder für sich individuell entscheiden, ob er so jemanden unterstützen möchte. Aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich sollten wir aufpassen, dass wir nicht Leute, du hast einmal einen Fehler gemacht, bist vielleicht sogar gut mit dem Fehler umgegangen, aber wir ächten dich jetzt für den Rest deines Lebens. So, du kannst eigentlich nie wieder was machen, du bist komplett weg. So. Das ist falsch, weil das, was für eine Fehlerkultur ist das? So, dann nehmen wir, also dann, das erzeugt dir dann eher das Umgekehrte von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich dass Leute, wenn sie einen Fehler machen, was wir alle mal machen in irgendeiner Form, dann sich dafür authentisch entschuldigen, daraus lernen, wachsen, wir als Gesellschaft irgendwie gemeinsam was mitnehmen, keine Ahnung.
Ja, aber das Ding ist ja,
das machen wir dann kaputt.
Ja, so. Aber das Problem ist ja, dass auch, wenn sich jemand entschuldigt, dass dann auch oft gesagt wird, das ist jetzt nicht authentisch, das ist nicht authentisch.
Das
Lass
stimmt.
Lass uns die weiter canceln.
Aber das liegt auch daran, dass es halt oft nicht authentisch ist, ne? Und das ist wiederum, glaube ich, jeder individuelle Sache. Aber zum Beispiel im Fall von Finn Kliman, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Weil als Finn Kliman kritisiert wurde von Böhmermann davor, war seine erste Reaktion erstmal, die Fragen zu leaken und so zu tun, als wäre das irgendwie eine öffentlich-rechtliche Kampagne gegen ihn. Dann sozusagen erstmal das irgendwie alles so halb zu leugnen, zu sagen, wusste ich alles nicht. Dann kam diese Prüfung raus, so, ja, oh, du hast damit Geld verdient. Und er so, ups, okay, ja, shit, habe ich doch Geld mit verdient, dachte ich nicht. Dann hat er ja noch mal so ein Ding gemacht, von wegen so, dass die Linken und die Woken ihn zerstören wollen. Hat so einen kurzen Pivot gemacht, von wegen so, ah, jetzt versuche ich auch irgendwie in dieses Kritik ist immer nur von links, ich bin jetzt rechts und grifte da jetzt rum zu Dingsen. Das hat er dann aber auch schnell wieder gelöscht. Aber so, ich finde, Finn Kliman hat wirklich den worst way genommen, um sich aus dieser Situation authentisch rauszureden. Weil, so wir wissen alle, der Typ ist halt ein bisschen eingebildet und narzisstisch, keine Ahnung was. Und hat sich halt geschmückt mit Lorbeeren, die ihm nicht gehört haben. Hat gesagt, ja, ich spende das, ich mach das, ich, ne, so. Und hat dann solche Sachen geschrieben, wie Krise kann auch geil sein. So, okay, cool. Ja, du hast in der Situation, wo es allen schlecht ging, irgendwie versucht, dich damit zu schmücken, dass du geiler bist, als du eigentlich bist und hast vielleicht sogar ein bisschen Geld damit verdient, dass andere Leute leiden. Das ist nicht cool, so. Aber da hätte man sich, glaube ich, besser rausreden können, als er das gemacht hat.
Und ich meine, wir haben ja auch aktuell das Beispiel Kalja Candela, die nach diesem ganzen Eklat, jetzt ist Matteo ja kürzlich auch in einem Podcast gewesen.
Wir müssen kurz vielleicht für Leute, die es nicht wissen, zusammenfassen, dass Kalja Candela einen Skandal auch auf Social Media hatte, auch auf TikTok, glaube ich, vor allem erstmal, weil jemand sie auch angeschrieben hat auf Instagram und gefragt hat, ob sie zu einem Geburtstag kommen können, zu einem 18. oder so. Ja. Und dann haben die geantwortet, so, ist dir klar, wie viel es kostet, wenn wir kommen, wenn wir uns von A nach B bewegen? Und dann wird das halt so im Internet.
Würdest du Drake fragen oder Crow?
Ja, genau. Und dann wurde das halt geleakt und die haben sich aber halt auch nicht anständig entschuldigt, sondern da wurde dann auch die Schuld so ein bisschen hier und da. Und jetzt war auch, also es war super unangenehm und sie hätten halt auch aus dieser Situation okay rausgehen können. Mhm. Aber das ist halt ja genau der Punkt. Die Leute wissen irgendwie nicht, wie sie okay aus so einer Situation rausgehen können. Da haben sie anscheinend auch einfach nicht die richtigen Leute, die sie beraten. Mhm. Und anstatt das dann irgendwie sich jetzt Mühe zu geben, dass sie wieder irgendwie korrekt sich verhalten, geht Matteo, also einer von den Bandleuten da, in den Podcast. Erzählt auch noch mal so ein bisschen was dazu, ist aber so super unangenehm, meint dann so, ja, nee, das war die Praktikantin.
Und dann haben die anderen sich ja jetzt distanziert und meinten, nee, genau, das war Matteo.
Genau. dann hat er auch gemeint, so, das wäre alles geplant gewesen. Wo man sich auch so denkt, was? Und meint halt auch so, ja, aber jede PR ist ja gute PR eigentlich, was halt auch einfach Quatsch ist. Und jetzt haben sie ja auch dieses CSD-Ding. Habt ihr das mitbekommen?
Mit der Gebärden.
Genau, dass sie halt, dass halt eigentlich auf dem CSD in Köln eine Person für die Übersetzung von Gebärden auf der Bühne war. Und anscheinend hat halt Kalja Candela gesagt, zumindest ist das, was diese Firma irgendwie gesagt hat, die GebärdenübersetzerInnen zur Verfügung gestellt haben, dass Kalja Candela die halt nicht auf der Bühne haben wollten und die runtergeschickt haben. Und Kalja Candela weist halt sämtliche Schuld irgendwie von sich und ist so, das ist ein riesig großes Missverständnis. Und meint halt so, ja, nee, der CSD sei schuld und sie hätten davon überhaupt nichts gewusst und so. Der CSD sagt wiederum, nee, stimmt nicht. Auch da, also, so wie viel Scheiße willst du bauen? Irgendwann bist
hast du halt einfach verkackt.
Aber trotzdem.
Und dann guckt auch jeder genau drauf.
Trotzdem, um den Punkt nochmal zu machen, trotzdem kannst du natürlich diese Kalja Candela-Sache nicht mit einem P. Diddy vergleichen.
Natürlich nicht.
Ja. Genau. Aber ich finde es schon auch, wie Carlott gesagt hat, schon auch in vielen Sachen gut, dass die Leute einfach Kritik bekommen und da mal was abbekommen. Aber natürlich ist irgendwo auch eine Grenze erreicht. Also wenn Leute natürlich Morddrohungen und so schreiben und beleidigend werden und sowas, das sollte halt natürlich nicht passieren.
Ja.
Aber was war eigentlich das eigentliche Thema?
Ja, ich habe jetzt eine kurze Überleitung. Ja. Ich habe eine Überleitung. Und zwar, wir sprechen jetzt gleich weiter über Kritik innerhalb der Beziehung.
Oh shit.
Jetzt kommt Dani's TikTok.
Es wurde schon geleakt an mich, was Dani von TikTok hat. Aber an alle, die zuhören, dafür müsst ihr noch ein bisschen warten, weil das kommt in unserer nächsten Folge.
Ja.
Die Folge ist vorbei?
Nee, das funktioniert überhaupt nicht, weil wir haben nicht noch ein Bubble Tea.